Kuckuck, Servus, Moin, Hi und Hallo, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratiereform. Es geht in dieser 17. Folge weiter mit den bundesweiten Bürgerräten. Dazu habe ich mit Tim Weihrauch gesprochen, der für den ersten Bürgerrat im Herbst 2019 ausgelost war und seit dieser Teilnahme einer der Ansprechpartner für Medienanfragen ist. In der letzten Folge von Machtlos hatte ich ja bereits mit Urte Stahl und Martin Kordes gesprochen, die ebenfalls zu den 160 Teilnehmern des ersten bundesweiten Bürgerrats gehörten und die seitdem eifrig die Werbetrommel für das Verfahren rühren. Das Gespräch mit Tim Weihrauch fand bereits am 4. September 2021 statt, weshalb wir am Ende auch kurz über die anstehende Bundestagswahl sprechen. Da Herr Weihrauch aber keine eindeutige Wahlempfehlung ausgesprochen hat, ist es wohl zu verschmerzen, dass ich Ihnen dieses Gespräch nicht noch vor der Wahl bereitstellen konnte. Übers Wählen an sich müsste man sowieso mal sehr ausführlich sprechen. Es ist ja erstaunlich, wie das in unseren öffentlichen Debatten immer so schön kanalisiert wird, in Schubladen kommt. Man macht eine Schublade auf, dann zieht man was raus und dann packt man es wieder rein und dann kommt die nächste Schublade. So kommt es mir jedenfalls vor. Feiert zum Beispiel das Feuilleton gerade David van Reybroek mit seinem Buch Gegen Wahlen. Dann juxen alle, ja, schaffen wir sofort die Wahlen ab, dieses höchst undemokratische Verfahren. Aber wenn dann eine echte Wahl anrückt, dann wird der Kritikklamauk eingepackt und das Wort übernehmen wieder die Wahlfundamentalisten aus den Politikredaktionen. Die Orthodoxie geht in den Medien ja inzwischen so weit, dass schon das Bekenntnis, selbst nicht wählen zu gehen, weil man darin keine politische Gestaltungsmöglichkeit für sich sieht, ins Reich der Verschwörungstheorien verbannt wird und mithin natürlich auch der bekennende Nichtwähler völlig raus ist aus der öffentlichen Debatte. So, wem das jetzt so husch-husch ist, zum Beispiel in der öffentlich-rechtlichen Produktion Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen und mindestens einem Interview zu dieser Produktion, das ich gehört habe. Dabei gibt es so wahnsinnig viele Unzulänglichkeiten unseres Wahlsystems. Ich empfehle einstweilen wie seit Jahr und Tag dazu das Buch vom Kollegen Florian Felix Wey, Die letzte Wahl. Niemand, wirklich niemand, würde sich in Kenntnis all dieser Unzulänglichkeiten klaren Geistes für das System entscheiden, das wir haben. Aber wie gesagt, das muss irgendwann mal ausführlich besprochen werden, nicht heute. Jetzt kommt Tim Weihrauch. Hallo Herr Weihrauch, schön, dass wir jetzt sprechen können. Sie waren Mitglied im ersten Bürgerrat, dem ersten bundesweiten ausgelosten Bürgerrat, den es gab, und der hat sich mit Demokratie beschäftigt. Zu dieser Auslosung gehört ja, dass wir die Bürger aus der Gesellschaft zu auslosen. Sind Sie heute noch ein Zufallsbürger, nachdem Sie so oft über das Verfahren gesprochen haben?
Ich bin natürlich heute ein vorinformierter Bürger. Also wenn ich nochmal in das Verfahren geraten würde, müsste ich wahrscheinlich fairerweise sagen, ich bin jetzt schon Experte.
Okay. Und waren Sie vorher Zufallsbürger? Weil ja nicht jeder zusagt. Also wie würden Sie sich da selber verorten?
Naja, also ich wurde angeschrieben, völlig unerwartet. Und habe dann natürlich zugesagt, weil ich das finde, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich war völlig überrascht, als man mir gesagt hatte, dass sehr viele Menschen angeschrieben werden und viele gar nicht sich melden oder auch absagen. Ich dachte, man hätte 160 Leute angeschrieben und es wird 160 Einladungen geben und diese kommen natürlich alle. Insofern, ich bin ein eher idealistischer Mensch, habe ich dann festgestellt.
Okay, das heißt, das meine ich jetzt mit dieser Frage nach, wie weit waren Sie Zufallsbürger? Sie waren jetzt nicht irgendwie besonders politisch aktiv schon, so dass man sagen könnte, Sie haben quasi auf so etwas gewartet. Also weil was wir so bei regionalen, lokalen Bürgerbeteiligungsformaten erleben, ist ja das, auch selbst wenn wir da eben irgendwie losen, dass wir ganz überproportionale Leute bekommen, die schon in den Parteien sind und so weiter, die also quasi nur darauf warten, dass irgendjemand sagt, hier ist was, wo du mitmachen kannst. Wie war das denn bei Ihnen?
Also das ist eine ganz tolle Gelegenheit, aber ich habe auf sowas nicht gewartet. Ich hatte gelegentlich mal überlegt, irgendwas in die Politik zu gehen, aber war da überhaupt nicht so weit. Ich war in der Kita meiner Kinder Elternsprecher und in der Schule jetzt auch und halte mich für einen interessierten Menschen, der versucht, Gemeinschaft irgendwie mitzugestalten, aber das in dem Rahmen, das hatte ich nie erwartet, dass das überhaupt auch möglich ist, überhaupt.
Und viele erzählen ja, Sie haben dann lange nachgedacht und geguckt, ob das ein Fake ist. Waren Sie da auch so skeptisch oder haben Sie sozusagen unserer Demokratie zugetraut, sowas kann schon mal passieren, dass man so einen Brief bekommt?
Naja, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass das ja zwar im Koalitionsvertrag verankert war, aber dass es letztendlich jetzt nicht unsere institutionalisierte Demokratie diesen Bürgerrat durchgeführt hat. Ja? Und unserer Demokratie hatte ich es damals ehrlich gesagt nicht zugetraut. Aber dass Herr Schäuble quasi persönlich drunter stand, war natürlich hilfreich bei der Glaubwürdigkeit. Aber ich bin ein Mensch, der sich sowieso alle Informationen, die er bekommt, einmal kurz nochmal anschaut. Also habe ich im Internet nachgeguckt, was das ist. Und das hörte sich plausibel an. Und dann war es natürlich ein leichtes, da auch einfach telefonisch Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wie meint ihr das? Was ist der Rahmen? Hab's mir nochmal erklären lassen. Und habe mir dann eben auch nochmal erklären lassen, dass es eben auch sein kann, dass ich gar nicht dann gezogen werde. Also, dass ich jetzt zwar in der zufälligen Auswahl bin, aber dass diese Auswahl ja geschichtet ist und dass ich daher vielleicht auch nur quasi nicht teilnehme, weil es zu viele Menschen in meiner Schicht gibt, sozusagen.
Und wie schätzen Sie denn ein, dass man das besser machen kann, dass die Leute zusagen? Also Sie haben jetzt ja wahrscheinlich keinen Kontakt zu denjenigen gehabt, die nicht zugesagt haben, sagen, aber sie wundern sich, dass das so ist. Und das kennen wir ja aus all diesen Verfahren. Woran liegt das? Also unterscheiden sich da doch sehr die Menschen? Müssten wir an den Verfahren was ändern? Braucht es da mehr politische Bildung? Woran hapert es, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass man mal wirklich mitmacht? Und natürlich ist es ja nicht nur eine Chance, muss man ganz ehrlich sagen. Sie müssen Aufwand betreiben, sie mussten auch an einen Ort fahren und so weiter. Sie mussten sich die Zeit dafür nehmen. Aber das ganze Verfahren lebt ja eben davon, dass diejenigen, die man auslost, auch mitmachen. Haben Sie eine Idee, wie man das noch verbessern kann?
Also man muss sagen, man hat das jetzt hier an der Stelle schon sehr, sehr gut gemacht. In dem Brief war schon deutlich, dass man erstens, dass man eingeladen ist, dass man in ein Hotel eingeladen ist, dass die Fahrtkosten erstattet werden. Man kriegt eine Aufwandsentschädigung. Das hat schon ein sehr hohes Niveau. Also das ist jetzt, das kann man sich jetzt als kleiner Verein, würde man sagen, naja, auf dem Niveau kann man 10 Leute einladen. Ja? Als Bundesregierung kann man natürlich sagen, kein Problem, ich könnte die Aufwandsentschädigung höher machen. Ich bin schon Freund davon, dass man, denn wenn man in einer Gemeinschaft gemeinsam lebt, dass das nicht nur Rechte bietet, sondern dass das unter Umständen auch vielleicht eine Verpflichtung sein könnte, aber das würde natürlich eine Verfassungsänderung bedeuten. Davon sind wir jetzt momentan noch entfernt. Aber grundsätzlich fällt mir jetzt nicht was richtig, richtig Gutes ein, weil ich sehe auch, dass viele Menschen, also habe ich dann auch in der Diskussion danach gemerkt, dass viele Menschen dann doch nicht so interessiert sind oder dann eben doch nicht von selber drauf kommen, zu sagen, hey, das möchte ich unbedingt machen oder skeptisch sind und so weiter. Und ich finde, man sieht auch, also man hat jetzt in den letzten Jahren in der Pandemie auch gesehen, dass es eben auch viele Möglichkeiten gibt, sich falsch zu informieren oder sich irritieren zu lassen, zumindest auf einem Niveau, das ich auch vorher für nicht möglich gehalten hatte. So. Also wie engagiert der Einzelne dabei ist, sich wirklich für das Gemeinwesen einzubringen. Ich bin von der Ausbildung her Frühpädagoge. Und ich glaube, wenn Menschen von Anfang an erleben, dass ihre Stimme wichtig ist, dass das, für was sie sich interessieren, dass das relevant ist, dass sie sich einbringen können, dann würden solche Formate auch stärker gefordert. Ja? Also wenn man nicht sagen würde, hey, wir sitzen im Morgenkreis und heute ist das und das, sondern wenn man fragt, was möchtest du denn heute machen? Ja? Und dann den Tag mit allen gemeinsam gestaltet. Aber man hat es auch oft auch schon im Kindergarten, dass man sagt, wir haben ein Programm, wir haben bestimmte Ideen. Und dann widerfährt einem das. Und das geht weiter in der Grundschule mit Bildungsplänen und in den weiterführenden Stufen, dass man schon eigentlich lernt, naja, das, was Programm ist, wird von oben vorgegeben. Und ich glaube, das würde anders laufen, wenn man wirklich sagt, was ist dein Interesse? Was möchtest du erforschen? Was soll dein Tag heute sein? Und ich glaube, dass Menschen wirklich eigentlich sehr, sehr gerne in Gemeinschaften leben und sich sehr gerne einbringen. Aber dass ihnen das ein bisschen abgewöhnt wird.
Aber da sind wir ja fast schon bei der ganz großen Kernfrage nach Demokratiereform, was natürlich auch Ihr Thema war. Wobei auch da waren natürlich ja konkrete Fragestellungen vorgegeben. Denn das, was Sie sagen, spricht ja aus meiner Sicht natürlich auch klar gegen Parteien, denn die laufen ja genauso. Da wird einem ein Programm vorgegeben, da darf man zwar irgendwo mitmachen, aber wenn wir uns die Realität angucken, dann wissen Sie ganz genau, stehen Sie am Stand in der Straße und dürfen die Werbung machen für das, was sich irgendwo Leute ausgedacht haben. Also so ist halt dann die Praxis. Und wir als Wähler dürfen letztendlich genau dem einen Morgenprogramm sozusagen zustimmen, in dem dann aber alles nicht nur für den einen Morgen drin ist, sondern für die nächsten 4 Jahre und zwar eben vom Radweg angefangen über Bildung und Klimaschutz und was wir so alles haben. Soll in einem Gesamtpaket drin sein. Deswegen würde mich da jetzt mal sehr interessieren, wie Sie den aktuellen Hype um diese Bürgerräte betrachten. Also ich erlebe das jedenfalls als Hype, die entstehen überall, wird jetzt, werden solche Beteiligungsverfahren ins Leben gerufen. Wie sehen Sie das als jemand, der eben bei so einer Initialzündung dabei war?
Also Hype klingt ja zuerst mal nach etwas, wo man denkt, ja, das ist ein Trend, das ist auch vielleicht wieder vorbei oder es ist eben auch überbewertet. Und ich würde eher sagen, auch wenn ich so diskutiere mit Menschen, die vielleicht auch Bürgerräte noch gar nicht kennen, dass es eher unterbewertet ist. Ja? Was einen Hype-Charakter hat vielleicht, ist, dass die Bürgerräte, die momentan stattfinden, dass die inhaltlich sehr, sehr breit aufgestellt sind. Bürgerrat Demokratie, Bürgerrat Klima, Deutschlands Rolle in der Welt. Das sind Hype-Themen, ja. Das sind Themen, die wo man vielleicht mal ranfühlen kann, was ein Bürgerrat besprechen könnte. Aber wenn ein Bürgerrat zum Beispiel wirklich konkreter werden könnte, bis hin auf eine Entscheidungsebene, dann könnte man ja auch ganz konkret fragen, was ist mit dem Radweg? Wollen wir den Radweg hier? Oder wollen wir das verkehrspolitische Konzept in Hamburg? Ja, dafür lädt man Hamburger Menschen ein, dafür lädt man Experten ein und bespricht es ganz konkret. Das wäre runter von dem, sag ich mal, Hype-Charakter hin auf etwas sehr, sehr Erdiges. Man bringt Menschen zusammen, die sich in Hamburg bewegen. Ja, einige mit dem Auto, einige mit dem Fahrrad, andere zu Fuß, mit Kinderwägen, Rollstühlen und so weiter. Informiert die gut über die Sachlage, über die Zahlen und die Fakten aus verschiedenen Lagern und entscheidet dann, wie die Verkehrspolitik in den nächsten 20 Jahren aussehen soll. Das hätte für mich tatsächlich weniger Halbcharakter, aber das hätte was sehr Geerdetes. Ja? Menschen in einer konkreten Stadt entscheiden über Verkehrspolitik.
Ne, ich nenne das Hype, weil ich es natürlich auch wirklich negativ konnotieren möchte, denn das, was Sie sagen, Sie wissen ja selber, ich stehe ja für dieses Verfahren Planungszelle und das macht ja genau dieses, will genau dieses machen, dass man bis ins kleinste Detail hinein plant und es dann auch so umgesetzt wird letztendlich. Also auch wenn jedes Mal im Vertrag geklärt ist, dass es keine Verbindlichkeit gibt, weil es einfach so verfassungsrechtlich und so nicht geht.
Ja.
Aber Politiker sagen dann schon, so werden wir das dann, wir werden das sehr genau prüfen und ein Verfahren ist nur dann gut gelaufen, wenn es auch wirklich so umgesetzt wurde. Das ist ja jetzt bei diesen bisherigen Bürgerräten natürlich gar nicht so der Fall. Also fangen wir bei Ihrem an. Es ist schön, er hat den Volksentscheid auf Bundesebene gefordert und schlägt eben auch noch irgendwie so Beratungsverfahren vor, die dann mal vorschaltet. Jetzt gucken wir auf die Wahlprogramme und sehen, das ist also mit den Parteien, die im Spiel sein werden, nicht zu machen. Wir sind von der verfassungsändernden Mehrheit weiter denn je entfernt, seitdem die Grünen sich davon auch verabschiedet haben. So, also das heißt schon, sozusagen das, worüber Sie 4 Tage lang beraten haben und was die Kernbotschaft war und mit einer solch deutlichen Mehrheit, wie Sie dafür votiert haben, schon das sagt die Politik, ja, danke, dass ihr darüber nachgedacht habt, aber sehen wir halt anders. Und wir sind schlauer und ne, wir wissen auch, warum wir dagegen sind. Natürlich nicht aus eigenen Machtinteressen und so weiter, sondern
selbstverständlich.
Und so, wegen der Verantwortung und was dann so alles kommt.
Genau.
So, das meine ich damit. Also Hype ist, ich betrachte es als ein Hype, weil ich den Eindruck habe, das ist jetzt, alle finden das toll, aber wir drücken uns um die echten Machtfragen dabei. Also das ist ja wie bei allem, selbst wenn ich sage, auch nur, du musst wählen gehen. Ich sage dann immer, was soll sich ändern? Mhm. Ja, also wenn sich nichts ändern soll, dann sag wenigstens, du musst dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie es ist. Aber nur zu sagen, spiel mit, ja, warum denn dann eigentlich? Ja, also das finde ich halt immer unlogisch. Und so ähnlich erlebe ich das hier auch. Ich meine, wir wissen, Bürgerbeteiligung wird gerne gemacht. Wenn man merkt, es wird gerade irgendwie ein bisschen heiß, dann können wir das vielleicht abfangen. Denken wir an Stuttgart 21, wo man viel, viel zu spät das gemacht hat. Und natürlich auch nur, um irgendwie diese verschiedenen Konfliktgruppen irgendwie wieder zu mäßigen.
Da war es halt schon sehr am Dampfen, ne?
Da war es schon gewaltig zu spät, natürlich. Und es gab ja auch nichts mehr zu entscheiden in Wirklichkeit. Also, oder nur noch marginal. Ja, das ist ja das große Problem dabei. Und das meine ich eben so, ich habe den Eindruck, ganz viele Gruppen sagen jetzt alle, wir brauchen Bürgerräte für alles möglich und so. Und ich denke mal, aber soll sich wirklich was ändern? Also dann, oder was ist der Grund? Läuft bislang was schlecht? Dann müsste es aber auch endlich mal klar sagen. Ich behaupte, wenn wir uns zum Beispiel den Klimaschutz angucken, natürlich ist die Politik komplett verkehrt gewesen. Und sie ist in ganz vielen Bereichen verkehrt gewesen, sagen wir heute. Ich befürchte halt, wir sagen morgen auch, dass das, was wir heute machen, verkehrt war. Da
wir entschuldigen uns dann vielleicht auch dafür.
Ja, gut.
Aber zurücktreten wird niemand mehr.
Ja, genau. So, und da ist eben die Frage, ist es nicht dringend notwendig, dass sich da etwas ändert? Oder ist es eben so, dass wir sagen, unser Verfahren, zum Beispiel, wie wir Demokratie organisieren, ist sakrosankt? Obwohl auch da ja jeder Historiker sagen muss, Moment, irgendwann ist ja ein Verfallsdatum da, ne? Also irgendwann wird jedes System gekippt und durch was anderes ersetzt. So war es die ganze Zeit. Warum sollte es plötzlich anders sein? Gut, aber das sind jetzt sozusagen die weit ausschweifenden Fragen. Ich wollte nur sagen, warum ich das als Hype betrachte, weil ich finde es ganz toll, wenn wir natürlich jetzt überall Bürgerbeteiligung machen, auf alle Fälle. Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass die Verfahren A nicht sehr gut laufen häufig. Und dass sich nichts ändern soll, sondern dass wir wieder dann nur diejenigen mitnehmen, die sowieso schon engagiert sind und die sich einbringen und die sagen, oh ja, toll, jetzt, also ich bin für Folgendes und weil ich dafür bin, mache ich das jetzt mit einem Bürgerrat und dann hat es nochmal ein anderes Gewicht. So vorsichtig gesagt kann man das bei manchen Projekten unterstellen.
Ja, aber so, das ist ja genau der Hunger, den die Menschen haben, dass sie mitgestalten wollen, dass sie sehen, dass es eben Thema Klimaschutz oder Thema Demokratisierung oder viele andere Themen auch, dass sich da zu wenig bewegt und sie sehen die gewählten Politiker und jetzt gerade im Wahlkampf wird es ja noch mehr zu Farce. Man hört den Menschen zu und denkt, ja, da wird sich auch dann nicht ausreichend viel tun. Ja? Dann auch mal die Frage, wird sich dann bei dem Bürgerrat viel tun? Und ich hatte mich mal einmal mit den Menschen zusammengesetzt, die Klima-Mitbestimmung jetzt, diese Initiative.
Ja. Yeah.
Und denen habe ich auch gesagt, ich finde das mit dem Bürgerrat zu machen, finde ich ganz toll. Aber die Entscheidungen, die wir bräuchten, um das Klima wirklich zu retten, die hat man vielleicht auch in einem Bürgerrat nicht. Ja? Mhm. Also selbst wenn da ein Bürgerrat zusammenkommt, heißt das nicht, dass wir dann unter die 2 Gigatonnen CO2 da drunter bleiben, um dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Was ja schon in der Kommunikation an für sich schon sehr seltsam ist, dass man eine Erwärmung erreichen möchte. Man könnte eigentlich auch sagen, wir müssten jetzt eigentlich sofort mit allem aufhören, weil wir sägen an unserem eigenen Ast und dem Ast unserer Kinder und Enkel. Wir haben überhaupt gar keine Zeit, noch irgendwas zu diskutieren. Aber wie will man das? Das ist ja demokratisch nicht zu erreichen. Dazu müsste man ja jetzt quasi mit der harten Hand durchgreifen. Und selbst wenn man es jetzt mal auf der Basis unserer repräsentativen Demokratie, wo man alle 4 Jahre abgewählt werden kann, erreichen wollen würde, also jetzt 4 Jahre lang einen Sprint macht oder so, das müsste ja länger durchhalten, ja, so ein Vorhaben. Und es würde wahrscheinlich sehr wehtun. Also ich glaube, man erreicht es nicht auf dem Wege der Diktatur und eben auch nicht auf dem Wege der repräsentativen Demokratie, die alle 4 Jahre kämpft und eigentlich auch in den 4 Jahren, wenn man ehrlich ist, kämpft, ja, und nicht für etwas gemeinsam, sondern sie kämpfen gegeneinander. Und es gibt ja Parteien, die diese Kampfmittel oder diese Auseinandersetzung auch noch als eigenen Treibstoff nehmen. Das heißt, da wird quasi die politische Auseinandersetzung selber genommen, um sich zu befeuern. Da wird es dann ganz absurd. Und ich glaube, dass eben Bürgerräte oder eben auch Planungsstellen, dass die eben die Chance hätten, zumindest eine Gemeinschaft zu bilden, die so etwas gemeinsam macht und die ihre Ziele nach und nach für sich evaluiert, die auch sagt, nee, da waren wir vor 4 Jahren vielleicht nicht herzlich genug und hätten noch andere Maßnahmen entscheiden müssen. Aber ich glaube unbedingt, dass da Menschen zusammenkommen müssen, und zwar aus der Gesellschaft. Und ich glaube, ich bin kein Historiker, aber ich stelle mir auch vor, dass man früher, war man alle gemeinsam in der Kirche, ja. Und danach hat man sich nach der Kirche getroffen, hat ein bisschen gequatscht, hat über die Dinge geredet, die in dem Ort relevant sind, und hat sich aber Auge in Auge gegenübergestanden. Und da stand auch jeder. Da standen die Armen, da standen die Reichen, da standen die Männer und die Frauen. Gut, wahrscheinlich standen die Frauen, mussten wahrscheinlich woanders stehen, aber da hat man zumindest noch eine gewisse Form von Augenhöhe miteinander gehabt. Vielleicht hat sich so sogar irgend so eine christliche Partei entwickelt, dass man sagt, komm, wir treffen uns nach der Kirche. Ja, ob das mit Kirche oder was anderem zu tun hat, unabhängig davon. Und jetzt hat man diese Räume nicht mehr. Und ich glaube, Gesellschaft kann nur dann Gemeinschaft werden, wenn die Leute sich auch treffen. Und wenn sie sich nicht treffen können, dann können sie sich nur übereinander ärgern. Und das sieht man ja überall. Das, sei es im Wahlkampf, auf dieser Makroebene im Wahlkampf, wo man sieht, es ist doch eine Farce. Das ist doch, wie die Menschen da miteinander umgehen. Das ist doch wie, wenn ich als kleines Kind dazu gucke, wie Mama und Papa streiten.
Ja, und wir Journalisten fordern das auch noch. Jedes Mal im Wahlkampf können wir die Kommentierung lesen, es sei so langweilig und so weiter. Wo ich denke, was erwartet ihr eigentlich für eine Unterhaltungsshow dort? Wenn wir mal ehrlich sind, dürfte eigentlich im Wahlkampf gerade gar nichts passieren. Es dürfte ihn gerade gar nicht brauchen, weil ich weiß doch, was wer vorschlägt. Und ich muss über Sachthemen, wenn, reden und sagen, ich bin noch nicht sicher, was wäre die richtige Lösung. Und so, dann sind wir aber schon dabei. Eine Partei behauptet, sie weiß es. Und wir sagen ja eher mit einem Bürgerrat, wir wissen es nicht. Wir müssen es gemeinsam erarbeiten. Ja. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Und jetzt, Sie sprachen ja gerade vom Klima. Wenn wir den Bürgerrat Klima anschauen, dann ist der für mich eigentlich ein tolles Beispiel. Die Ergebnisse sind ja überwiegend nicht überraschend. Es gab 2, 3 Sachen, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, die ich etwas merkwürdig fand, wo ich auch denke, da könnte man nochmal nachfragen, ob das tatsächlich fundiert genug war. Also wart ihr wirklich informiert genug und so weiter? Oder man, ne, wir wissen ja, wie das läuft mit so
Punkten. Es war sehr, sehr breites Thema.
Ne? Genau. Genau, aber deswegen, gerade jetzt würde ja die Arbeit erst beginnen. Jetzt müssten eigentlich die ganzen Bürgerräte kommen, die sich mit den Details beschäftigen.
Ja, natürlich, aber ein Bürgerrat Klima würde doch 20 bis 30 bis 100 Bürgerräte nach sich ziehen, um die einzelnen Ressorts genau anzugucken und dann Entscheidungen zu treffen.
Genau, das ist genau das, was ich mit dem Hype meinte. Das heißt, dass man quasi hier zwar so was hat, was, das ist ja schön, ich will das nicht schlecht reden, ja, aber da, wo es jetzt spannend wird, läuft es wieder in den Politik- und Bürokratiemühlen. Und genau hier wäre es jetzt spannend. Hier müssten die Bürger zusammenkommen. Das, was ja auch häufig jetzt gerade beim Klimaschutz in der Diskussion, wir kriegen ja dann häufig so gesagt, das ist alles eine False Balance, ja, wenn die Kritiker kommen und so weiter. Natürlich ist derjenige da nicht zu hören, das muss ich immer wieder betonen, der irgendwie sagt, es gibt keinen Klimawandel oder so. Das ist natürlich Quatsch. Aber, dass wir vernünftig darüber diskutieren müssen, was ist jetzt der richtige Weg. Aber natürlich, wir müssen alle Vorbehalte einbringen. Wir müssen darüber nachdenken, kann es sein, dass zum Beispiel Russland wirklich den Klimawandel stoppen will wie wir. Ein Land, das zur Hälfte aus Permafrostboden besteht und vielleicht nichts sehnlicher will als Erwärmung und so weiter. Wir müssen ja einfach mal ehrlich über all diese Sachen reden, ja. Und wie viel ehrlicher wäre es zum Beispiel, Kapazitäten, die wir haben, zu nutzen, um an einer anderen Stelle etwas zu machen, nichts um zu missionieren, sondern weil zum Beispiel auch für unsere Produktion in anderen Ländern vieles passiert und. Da gibt es tausend Dinge. Ich will jetzt gar nicht in die Details gehen.
Ja.
Und dann steht da, bis 2035 soll das erreicht werden, Punkt, oder irgendwie so. Und ich denke, ja, aber das Eigentliche, was wir jetzt miteinander diskutieren müssen, nämlich, wer ist bereit, auf was zu verzichten? Wer nimmt sich welche, oder wer will sich welches Recht von wem nehmen und so weiter? All das, was dahinter steckt. Ja, das sind ja immer die falschen Ansichten, wenn wir sagen, willst du mir das Fliegen verbieten? Ja, ich kann ja auch einfach sagen, Moment, mit welchem Recht willst du den anderen absaufen lassen? Ja,
so,
das müssen wir alles miteinander verhandeln und das können nicht wir zwei und das können nicht irgendwelche klugen Politiker, sondern das müssten wir tatsächlich, glaube ich, als Gemeinschaft machen. Und da wäre ja schon, natürlich müssten wir dann letztendlich global denken, aber wir haben keine globale Regierung, ich glaube auch nicht, dass das funktionieren würde, aber man könnte selbstverständlich in solchen Bürgerräten ja auch all diese Gespräche führen mit Menschen
aus anderen Ländern. Globale Bürgerräte wären noch was.
Also, natürlich, ja, naja, also, aber vielleicht muss man sie nicht als globalen Bürgerrat machen. Jetzt vom alten Demokratiegedanken her könnte man schon sagen, wir müssen zwar hier bei uns entscheiden, aber die anderen sind die Experten. Die Betroffenen sind ja immer dann Experten und ich hole die genau als solche da rein. Ich brauche nicht nur Professoren, sondern ich brauche, ich sag mal, das Kind von der Müllkippe irgendwo oder sonst wie. Ja? Ich brauche diejenigen, die involviert sind, die zum Beispiel mit unserem Schrott arbeiten, handeln, was weiß ich wie. Ja? Tausend Dinge gäbe es da. Und das wäre alles über Bürgerräte oder eben Planungszellen klassisch, zu organisieren, indem man solche Menschen zu den Experten oder als Experten erklärt, weil sie sind Experten für ihr Leben und sie können uns sagen, wie zum Beispiel unser Leben auf sie Auswirkungen hat. Um nur mal diesen einen kleinen Ding zu nehmen. Und das hat nichts damit zu tun, welche Partei ich wähle oder so, denn ich weiß es ja alles gar nicht. Ich habe selber davon keine Ahnung. Ich habe mich viel mit Klimaschutz beschäftigt, aber da gibt es so viele Sachen, die ich nicht weiß und wo ich sagen muss, da müsste ich mir das von anderen sagen lassen und dann müsste ich mit anderen Menschen ringen, ist jetzt wirklich meine Idee gut oder ist nicht die andere Idee besser und ne? Wie kommen wir da hin? Also jetzt würde die Arbeit beginnen.
Ja, und die Sache ist ja auch die, dass wenn wir diese Arbeit, die nennen es Arbeit, ja, ist okay, ja, aber was das für uns für Kraft kostet, eben all das nicht zu sehen, was wir eigentlich anpacken müssten. Also Sie sprechen, haben gerade das Kind angesprochen, das irgendwo auf der Müllkippe von unserem Wohlstandsmüll versucht, sich ein Leben zu machen. Solange wir das Kind nur auf der Matscheibe haben, ist es auch noch einigermaßen machbar. Aber wenn das Kind hier vor uns sitzen würde und sagen würde, hey, gut, dass ihr die Walkmans alle weggeschmissen habt, weil daraus konnte ich das und das machen, dann müsste man ja vielleicht auch spüren, dass das wirklich Arbeit ist, was wir gerade machen, um das alles wegzuschieben, um das wegzuhalten. Ja? Und ich glaube, wenn wir diesen Prozess anfangen, dann würde das am Anfang auch ja alles kommen. Dann würde man sehen, was hat das eigentlich alles mit uns zu tun, was auf der Welt ist. Und Sie verfolgen da ja einen Ansatz, irgendwie wirklich zu sagen, naja, ich gucke mir das so differenziert an, dass ich vielleicht auch gucke, wer in Russland hat vielleicht ein Interesse daran. Ja? Oder sagen die in Russland vielleicht, oh Gott, die Permafrostböden, denen sackt ja auch die Erde ab. Ja? Es ist ja jetzt nicht so, dass sie nur sagen, oh geil, wir haben neue Landmassen, sondern die haben auch, auf einmal entstehen da Löcher bei denen im Boden, wo man auch sagen könnte, ja, vielleicht haben die auch total Bock, dass es kalt, kälter bleibt. Ja? Das
war ja auch nur ein Beispiel, wo ich sagen will, wie vielschichtig das ist, dass wir uns häufig viel zu einfach machen. Und dann auch so unsere Wohlfühlblase bauen, ja, und denken, okay, wir tun jetzt was und so hat man manchmal den Eindruck. Und ich will auch das nicht schlecht reden. Ja. Es ist einfach nur einer der vielen Punkte, wo ich denke, wir müssen viel mehr miteinander reden. Und ein Einzelner von uns kann das gar nicht. Und dafür ist dieses Verfahren eben optimal. Wir können sehr viele Gespräche organisieren. Wir können ganz viele Bürgerräte parallel machen lassen, Gruppen miteinander diskutieren lassen und so Erkenntnisse gewinnen. Aber Herr Schäuble hat auch bei der letzten Bundespressekonferenz, wo er sich dazu geäußert hat, deutlich gesagt, das sind alles unverbindliche Empfehlungen und selbstverständlich bleibt die Entscheidungskompetenz bei den gewählten Politikerinnen und Politikern. So, das heißt, da müsste ja dann die Erkenntnis reifen, dass es diese Bürger braucht. Dass es den ganzen Prozess braucht, ja, um voranzukommen. Und das kann ich mir eben nicht vorstellen. Da sind wir immer wieder bei der Machtfrage, wo ich den Eindruck habe, dass sich also gerade Soziologen drumherum drücken und dann mein Ansatz als biologistisch abgetan wird. Aber das ist halt einfach unsere Konstitution, behaupte ich. Ja. Das ist ganz einfach. Und davon sind die allermeisten sind Mitläufer. Und wir sind Mitläufer überall in verschiedensten Dingen. Und an ein paar Punkten wollen einzelne von uns die Macht haben. So. Ist das Spiel halt einfach. Und das muss man erkennen und muss sich fragen, ist das noch kompatibel mit einer Welt mit 8 Milliarden Menschen und mit all den verheerenden Entscheidungen, die heutzutage getroffen genau. werden können.
Aber ne, als Biologe wissen Sie ja auch, man kann jetzt nicht 8 Millionen Menschen zu politischen Wesen umwandeln und sagen, so, jetzt seid ihr alle politisch und ihr macht alle was. Das klappt nicht, weil es wird dann auch wieder, man fängt dann wieder an zu ziehen und zu kämpfen gegeneinander. Und ich glaube, für einen guten Teil des Lebens muss man als Mensch auch, sag ich mal, Mitläufer sein können. Gerade wenn man, was weiß ich, ich habe 2 kleine Kinder. Ich kann nicht den ganzen Tag auch noch kämpfen. Ja, ich muss mich auf gewisse Gegebenheiten auch ein Stück weit verlassen können. Aber ich finde, es darf von mir abverlangt werden, dass ich mich zum Beispiel zufällig ausgewählt, einmal im Jahr oder auch 3-mal im Jahr für eine gewisse Zeit meines Lebens einbringe in eine Diskussion, die wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft führen. Und ich glaube, dass das sich unheimlich lohnen würde, weil man, also die Menschen, die ich vom Bürgerrat noch kenne, das ist natürlich, man kennt sich noch ein bisschen, man verliert sich aber auch wieder aus den Augen zu guten Teilen natürlich. Aber in dem Moment, wo man da sitzt und sich in die Augen schaut, sich miteinander diskutiert, ist man daran interessiert, dass man für die Gemeinschaft eine gute Lösung findet. Und ich würde jetzt, da bin ich vielleicht auch wieder sehr Idealist, aber eigentlich sehe ich das bei vielen Menschen das Potenzial, dass wenn sie, sag ich mal, persönlich gefragt werden, wie stellst du es dir gut vor, dass dann gute Ideen dabei rauskommen. Ich hatte es gerade schon gesagt, ich bin Frühpädagoge, ich habe mal einmal einen Workshop gehabt mit Erzieherinnen und Erziehern, wo man gefragt hat, wie stellst du dir deine beste Kita vor? Was ist da der Traum? Ja? Und dann kommen auf einmal richtig geile Ideen, die natürlich viel schöner noch da, als das sind, was man jetzt an Kitas da hat. Und da ist in unserer Kreativität, und ich sage jetzt mal, möchte nicht pathetisch werden, aber in unserer Kreativität und in unserer Liebe auch eigentlich, steckt so viel Potenzial, die Gemeinschaft zu befeuern, zu wärmen, zusammenzukommen und dann für uns gemeinschaftlich Lösungen zu machen. Und dieser Modus, in dem wir momentan uns immer verhakeln, dass wir immer kämpfen und schwarz gegen grün, aber rot ist aber auch wichtig, da gucken wir zu, wie bei einem, als würden sich da 3 Alpha-Tiere streiten und wir sind völlig gebannt, ja. Aber eigentlich möchten wir, gute Teile der Gemeinschaft sind gebannt. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch, bevor ich Bürgerrat war, nicht gesehen, was wäre denn jetzt die große Alternative? Was wäre denn jetzt der große Wurf? Es ist doch schon eine Demokratie. Das ist doch das, wonach alle streben, was schon irgendwie das beste Modell ist auf der Welt. Ja, es ist immerhin keine Monarchie, keine Diktatur, keine Aristokratie. Und jetzt merkt man doch, ja, es ist genau, eigentlich eine, okay. es hat aristokratische Züge. Ja?
Das, man sagt, das, was Sie gerade. Entschuldigung.
Ja, es hat eben solche. Machen Sie.
Hat aristokratische Züge, ja, hat es, genau. Und es ist, ist so ein Standardpunkt, an dem ich immer sage, genau hier bräuchte es sozusagen ja erst die Planungszelle, den Bürgerrat, wenn Menschen sagen, wir haben es doch wirklich so gut, also wir sind doch das beste Land, guckt euch doch mal um, ich möchte nirgends anders leben und so weiter. Wo ich sage, stopp, du weißt doch gar nichts. Also, und jetzt, wenn wir jetzt das Ganze mal erden, willst du mir sagen, dass jedes Kind in Mali sagt, ich würde auch gerne in Deutschland leben und nicht hier ist es schön? Nein, natürlich sagen die Leute, hier ist es schön, wo ich bin, ich möchte vielleicht Sachen verändern, aber hier und so. Und da fehlt uns schon völlig der Blick und ich denke, Leute, und das meint ihr jetzt ernst? So guckt ihr auf die Welt? Also das ist ja nichts anderes als ein Imperialismus letztendlich, ja? Nichts anderes als was wir sonst als ganz furchtbar verdammen, ja? Und sagen, Gott, wie kann man so arrogant auf die Welt gucken? Genau das tun wir hier, nur dass wir das so als Dankbarkeit kaschieren und sagen, ich bin so dankbar, hier geboren zu sein und in diesem tollen Land aufzuwachsen. Was dann letztendlich natürlich auch heißt, okay, grundsätzlich stelle ich hier nicht in Frage, weil wir haben es wirklich so toll im Vergleich zu allen anderen irgendwie so. Und da denke ich dann immer schon, ja Leute, da fehlt vielleicht so ein bisschen schon die Breite, ja? Und die Bereitschaft, einfach auch mal die Argumente anderer zu hören und auch mal andere Menschen kennenzulernen. Zum Beispiel die Leute, die es sehr scheiße finden. Leute, die gar nicht zufrieden sind, die gar nicht glücklich sind und so.
Die darunter sehr leiden zum Teil, was wir etabliert haben, was für viele wirklich wunderbar ist, aber worunter einige, die nicht mehr mitkommen, die abgehängt werden und die in den Kommentarspalten auch die Sachen vollschreiben, wo man sich denkt, also wo man auch als erster Reflex erstmal denken könnte, meine Güte, ist das wieder Kacke, und auf der anderen Seite kann man dann auch mal denken, wow, krass, du hast gar keine Perspektive, dass es für dich gut sein könnte. Ja, und das ist wirklich, wirklich traurig. Das ist, und das muss man auch wirklich sagen, das ist ein Leben. Ich möchte das gar nicht beurteilen. Ich bin ja jetzt auch nicht, ich stehe ja auch nicht über den Dingen, aber ich stelle mir vor, dass das ein Leben ist, das, das sehr, sehr schwierig ist und das, wo man eigentlich sehr viel Trauer erst zulassen können müsste, bevor man sagt, so, jetzt machen wir es ganz anders. Ja, weil man sich sehr eingerichtet hat damit, dass es so sein müsste. Ja, das hat ja auch eine große Sicherheit, dass man sagt, so ist es, so bleibt es. Und ich habe ja jetzt auch lange dafür mitgelitten, dass es so ist. Ja, und wenn man sich dann, ich war in Indien und Indonesien und unabhängig davon, ob ich da jetzt lieber leben möchte oder so, habe mir die Frage nicht so gestellt. Aber was ich da gesehen habe, ist, dass es da noch einen anderen Gemeinsinn gibt, würde ich jetzt von außen behaupten. Ich möchte es jetzt vielleicht auch nicht romantisieren, aber eine sehr große Nähe zu Kindern, also dass wirklich erwachsene Menschen mit ihren Kindern am Strand sehr innig sind, während die Deutschen doch irgendwie dann ihre Handtücher da und da hinlegen, nur die europäischen Menschen, und die Kinder spielen am Wasser. Und ich fand das schön, ich finde, die lächeln sehr viel miteinander, die haben sehr viel Freude und die leben aber in Situationen, wo wir sagen, objektiv ist es schlecht, ja, die haben kein eigenes Auto, die haben eine Bruchbude. Es ist
Das ist unser Kolonialherrenblick halt immer von uns auf andere. Im Prinzip ist es, das stell dich nicht so an. Ich weiß besser, was für dich gut ist. Also ich kann von außen beurteilen, ob es dir gut geht oder nicht, ob das für dich tragisch ist oder nicht. Und das machen wir in vielen Bereichen. Nicht in allen, relativ willkürlich gibt es Bereiche, die wir davon ausnehmen. Aber ansonsten tappen wir regelmäßig, glaube ich, in genau diese Falle, dass wir uns ermächtigen zu sagen, wie andere Menschen zu fühlen haben und zu sein haben. Was für sie eine Zumutung ist, was für sie keine Zumutung ist und so weiter. Wo ich ja eigentlich erstmal zulassen muss zu sagen, okay, wenn du dich so fühlst, dann fühlst du dich so. Ja, wenn du dich abgehängt fühlst, fühlst du dich abgehängt. Und dann brauche ich nicht sagen, was ist das für ein Gelaber in diesem reichen Land oder irgendwie so, ne, was dann kommen kann. Und so ist es halt mit anderen Sachen auch. Aber gut, das geht jetzt ja dann sehr, sehr ins Detail. Weil
Ja, aber das ist ja genau die zentrale Frage, wo man auch sagen muss, ist das denn die menschliche Natur, dass man sagt, ich bin in der In-Group und alle anderen sind in der Out-Group und deshalb seid ihr alle blöd? Oder steckt da nicht auch eine ganze Menge, sag ich mal, Verdrängung und Projektion drin? Dass man sagt, ich hab's hier so gut, ja, und bei den anderen, die sind eigentlich zu bedauern. Steckt da nicht ganz viel drin, auch eigentlich das eigene Bedauern auf die eigene Realität nicht sehen zu wollen und zum Beispiel nicht sehen zu wollen, dass das, was ich an gemeinschaftlicher Aktivität wirklich einbringen kann, dass das sehr reduziert ist, dass wir uns sehr eingerichtet haben darauf, dass es bestimmte Institutionen gibt, ob die politisch sind oder ob die marktwirtschaftlich sind, die unser Leben zu guten Teilen gestalten und dass wir viel, viel zu wenig die Möglichkeit haben, uns wirklich herzlich zu begegnen und uns dann auszutauschen. Und wenn die herzliche Begegnung etabliert ist und wenn das alles da ist, dann bräuchten wir auch keine Bürgerräte mehr, weil dann würden wir einfach sagen, hey, komm, wir nehmen die drei Herzlichsten und die drei Klügsten und die sollen das machen, das ist schon okay. Vielleicht ist das sogar der Gedanke von repräsentativer Politik, ja, aber solange es so kämpferisch ist, muss man wirklich, glaube ich, die Herzlichkeit und die Gemeinschaftlichkeit aus jedem Einzelnen rauspressen. Und die ist bei jedem da. Da bin ich ganz fest der Überzeugung, dass jeder das eigentlich in sich hat. Weil ich glaube, da bin ich ein bisschen Anthropologe, dass ich denke, es geht auch gar nicht anders. Du kannst gar nicht anders als Spezies irgendwie da sein, die so hochsozial ist und dann aber vorwiegend daran interessiert ist, den anderen zu hintergehen. Das ist... Da wird mir der Kopf platzen, wenn man sagen würde, ja, biologisch ist es genau so. Wir sind nur so klug, damit wir die anderen hintergehen können. Aber wir sind doch auch so liebevoll. Wir können so empathisch sein. Wir können so gut miteinander sein. Wir können uns, wenn man nur weiß oder ahnt, wie gut sich eine ehrliche Umarmung anfühlt oder wenn man sich in die Augen schaut und den anderen wirklich dort trifft, kann man doch nicht sagen, wir sind dazu da, um uns auszubeuten gegenseitig. Das ist absurd, ja. Aber dieses Potenzial von eben dieser Begegnung, das wird in Bürgerräten gehoben. Und das ist momentan ein Hype und es ist zu wenig und es geht nicht genug ins Detail. Und es ist auf der Verfassungsebene natürlich einfach abgekoppelt. Ja, ihr dürft es machen. Ja, wer wären wir denn, euch das zu verbieten? Ja, natürlich könnt ihr das tun. Und natürlich schauen wir uns auch hier die Hefte an, ja. Aber es ist immer noch wie auf dem Cover von unserem Bürgerrat-Gutachten Demokratie. Es kommen einige und übergeben anderen das Gutachten. Und die entscheiden dann, was sie mit diesem Gutachten machen. Das ist nicht Demokratie. Da gehe ich zum König und bitte ihn, das Land gerechter aufzuteilen. Und wenn ich Glück habe, ist es ein guter König. Und wenn ich Pech habe, gehe ich ohne Kopf nach Hause. Ja? Und wir haben Glück, wir haben einen guten König. Er hört sich das an und nimmt dieses Gutachten an. Und da haben wir großes Glück. Die Erfahrung, in einem Bürgerrat gewesen zu sein und was das Potenzial davon ist, die ist nicht unabhängig davon. Aber die Erfahrung ist trotzdem da.
Sehr gut. Aber wie kommen wir jetzt dahin, dass wir das Ganze mit mehr Kraft füllen? Also gibt es eine Wahlempfehlung von Ihnen oder gibt es eine Aktivismusempfehlung?
Also Wahlempfehlung, Sie hatten es ja gerade gesagt, die Grünen sind davon auch ein Stück weit wieder zurückgetreten. Die Anna Christmann hat jetzt letztlich die CDU und SPD ein bisschen dafür angegangen, dass sie eben die Bürgerräte, die stattgefunden haben, nicht so wertgeschätzt hat, wie man sich das vorstellen würde. Ich glaube auch, wir haben das Bürgergutachten ja übergeben an die Stellvertreter der verschiedenen Fraktionen. Die Anna Christmann war dabei. Bei der hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie das mag. Und das mag jetzt eine komische Bewertungskategorie sein, aber es gibt Menschen, die können nichts mögen. Denen kann man geben, was man will. Die haben dazu ein Urteil, ja, und sie können das bewerten. Und bei ihr hatte ich das Gefühl, dass sie das mag und das hat eine Qualität. Weil wenn man etwas mag, kann man dazu eine persönliche Beziehung haben und sich dann erst dafür einsetzen. Wenn man etwas verstanden hat und beurteilt hat, ist das ein gutes Kriterium. Aber ich glaube, nur wenn man wirklich eine Beziehung zu etwas gewonnen hat, hat man das als Mensch verstanden. Und sie mochte es. Und daher ist das für mich irgendwie wahrscheinlich, damit hat sie mich ein bisschen gehabt, ehrlich gesagt. Aber eine Wahlempfehlung, eine Wahl ist, es gibt einen gemeinsamen Bekannten von uns beiden, der würde sagen, wenn man da mitmacht und seine Stimme abgibt, dann befeuert man diese Wahldemokratie, ja, und spielt dieses Spiel mit. Und ich mag diesen Freund und seine Gedanken sehr, das ist der Adalan, aber ich werde trotzdem wählen gehen. Auf jeden Fall. Und ich gucke mir an, was die Leute klimatechnisch versprechen, weil es ist momentan für mich das ein ganz zentrales Zukunftsthema. Aber ich habe natürlich auch Sorge, dass wenn ich jetzt die eine Partei wähle, die sich dann dafür immer noch zu wenig einsetzt, aber einsetzt, dann sehe ich schon wieder die Kommentarspalten, die sagen, die wollen uns das Autofahren verbieten, die wollen die CO2-Steuer, das wird alles für uns zu teuer. Die haben dieses Umlageprinzip noch gar nicht verstanden, was die Grünen zum Beispiel als Idee haben. Ich habe da wenig Hoffnung, dass eine parteipolitische Ausrichtung da irgendwas substanziell verändert. Es gibt keine Chance, mit dem Angst- und dem Kampfmodus nach vorne zu kommen. Es gibt nur eine Chance, und das meine ich, also da sagten Sie gerade, jedes System hat so seine Halbwertszeit. Ich hoffe, dass Menschlichkeit und Gemeinschaft, dass die keine Halbwertszeit haben, sondern dass ein System, das das wirklich gut etabliert, dass das sehr gut leben könnte. Und die Liebe ist immer ein bisschen, wirkt immer ein bisschen kleiner und vorsichtiger und empfindlicher, aber es ist die einzige Chance für viele Menschen, ein gutes Leben zu führen. Wenn wir akzeptieren, dass wir einfach 10 Milliarden sind und wir laufen irgendwann nur noch mit Masken rum, dass wir, also nicht mit diesen Corona-Masken, sondern mit Masken, die uns die Gase aus der Luft filtern und dass viele Menschen nur noch den letzten Dreck zu fressen kriegen, dann können wir sagen, dann funktioniert das System Angst auch. Ja, aber wenn wir es gemeinschaftlich und mit Liebe gestalten könnten, das wär ein guter Punkt. Ja. Und daher weniger eine Wahlempfehlung, sondern eher so, dass man die Punkte, die, sag ich mal, sich zögernd in sich anfühlen, die vielleicht ein bisschen in diese. Was macht es nötig, dass man projiziert? Was macht es nötig, dass man die anderen blöd findet? Das sind innere Schmerzen, dass man sich denen öffnet, dass man da sagt, hey, was ist in mir los? Was tut bei mir weh? Und sich dafür Zeit und Liebe nimmt. Und auch die Gemeinschaft von anderen nimmt, weil es gibt viele Leute, die in der Richtung unterwegs sind, sich da kennenzulernen und sich zu erforschen. Und dann eben natürlich nach Bürgerräten zu fragen. Also auch den gewählten Politiker zu fragen, hey, wie ist deine Haltung dazu? Und den so lange ein bisschen auch mal zu nerven und zu sagen, hey, ich möchte das, ich finde das eine gute Form. Weil da entsteht auch wieder Beziehung. Ja? Also Politiker sind ja jetzt nicht hermetisch abgekoppelt. Und natürlich haben, ich sag mal, Lobbyisten, die gut mit Geld ausgerüstet sind, da bessere Zugänge. Das ist ja systemlogisch quasi. Aber wenn viele Menschen sagen würden, ich würde gerne mich beteiligen und ich finde, wir werden zu wenig gehört und ich mache mir Sorgen über die Kommentarspalten in Social Media und ich habe auch Sorgen, dass auch die öffentlichen Vertreter immer mehr angegangen werden und immer mit immer härteren Bandagen. Dass man sich vielleicht dem als Politiker auch irgendwann nicht mehr entziehen kann und auch sehen muss, dass diese härteren Bandagen auch am Ende auch die Politiker treffen, weil sie eben auch idealisiert werden, bis hin zu einem Punkt, wo man denkt, es ist völlig absurd, dass du denkst, dass der Laschet jetzt dieses oder jenes machen könnte. Der macht jetzt das, was, der macht jetzt den Tanz, den seine Partei ihm und sein Programm ihm mit vortanzt. Und den macht er halt ein bisschen onkelhafter und das kann man bestimmt, irgendwer kann das bestimmt gut finden, andere haben da Schwierigkeiten mit. Aber dass der jetzt da groß war. Aber wenn man alle so ein bisschen anspricht, wenn man die Kandidaten in seiner Umgebung anspricht und sagt, guck mal hier, das fände ich wichtig, dass wir damit da mehr dabei sind. Und gar nicht als Drohszenario für die Politiker, sondern wir wollen das doch gemeinsam machen. Das ist doch unsere Gemeinschaft, das ist doch unsere Gesellschaft. Und da muss ich doch in einer Demokratie politisch zumindest gleich viel zu sagen haben, vielleicht nicht, aber zumindest gleich viel wert sein, wie der Mercedes-Benz-Vorstand oder wie die Leute von Golf oder was auch immer. Ja? Also VW heißen sie. Das ist doch das Prinzip von Demokratie, dass nicht der mehr Geld hat, deswegen auch mehr Einfluss und Macht hat. Also natürlich kann der mehr Leute hinter sich scharren, aber...
Aber dafür müssen wir vielleicht auch nicht nur eben werben im Hinblick auf die, dann immer gerne genannt werden, die Superreichen, sondern auch die ganzen intellektuellen Führer oder die sich für intellektuelle Führer halten. Weil wenn wir das sehen, also das, Sie sprachen schon von den Kommentarspalten und so weiter, und das erleben wir eben sonst auch bei Bürgerbeteiligung. Wir haben natürlich da so eine klassische Schicht, die sich eben einbringt und die auch beansprucht, verbale Führungsrolle zu haben.
Und die haben Ressourcen dafür, zeitlich.
Ja, und den muss man, genau, und den muss man aber genauso sagen, pass mal auf, du musst aber hier auch mal zurückstecken. Und genau das schaffen wir eben in unseren Losverfahren, wenn wir sie dann in die Kleingruppen packen, wo plötzlich Menschen auf Augenhöhe zusammenkommen und nicht mehr der eben seine x-tausend Twitter-Follower hat und sich deswegen ganz groß fühlen darf und einen Spruch nach dem anderen raushaut und immer Applaus dafür bekommt, der muss plötzlich neben demjenigen oder mit demjenigen da zusammensitzen, der gar nichts mit Twitter macht und so weiter, ja, und der eben, auf den keiner hört, außer seine drei Kumpels oder wie. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass das fehlt, da haben wir nämlich auch wieder diese Überheblichkeit drin, ne, das wir schnell meinen, ich habe aber doch recht und dann steht mir auch das Recht zu, also weil ich inhaltlich richtig liege, da steht mir das Recht zu, dominant zu sein über andere. Und das ist halt immer der Punkt, wo ich sage, das ist aber nicht Demokratie. Das ist das alte Prinzip Philosophenkönig oder so, dass man meint, es gibt einen Superschlauen.
Aber das sind ja durchaus Strukturen, wo man sagt, sich das Recht rauszunehmen, für den anderen besser zu wissen, was für den gut ist. Da verlässt man eigentlich die Sphäre der eigenen Handlungsmöglichkeiten und Kontrollmöglichkeiten und will sie aber trotzdem. Ja? Also man akzeptiert nicht das, was eigentlich die Realität ist, sondern man wünscht sich eine andere Realität und baut sie zum Teil auch.
Herr Weihrauch, ich merke, wir müssen da vielleicht irgendwann doch nochmal weitersprechen. Das war jetzt schon doch doppelt so lang wie ursprünglich geplant.
Ja, ich fand es
aber sehr spannend. Wir überlegen gemeinsam, wie wir dieses Prinzip Bürgerbeteiligung durch Losverfahren weiter nach vorne bringen. Ich fand das ganz spannend, wie Sie das sehen. Schön. Und würde mich freuen, ein andermal mit Ihnen da weiterzusprechen.
Sehr gerne.
Vielleicht eben über wirkliche Details, so wie wir das beim Bürgerrat gesagt haben gerade, jetzt beginnt doch erst die Arbeit. So ist es ja bei uns auch. Wir haben ganz viele Fachfragen zu stellen noch und oder zu diskutieren, wie wir diese Losverfahren besser machen, wo auch die ganzen Gefahren liegen, also Eigeninteressen und, was da so drin ist. Und ich habe ja vor, das ein bisschen zu diskutieren, wenn ich Leute dafür finde, die bereit sind. Das ist ja auch immer schwierig, wenn man da geschäftlich drin ist und mit was geht man wirklich an die Öffentlichkeit. Das ist ja was anderes, ob wir uns in unserem Protagonistenkreis treffen, wo dann halt wirklich 15 Leute oder 25 in einem Raum sitzen, oder ob man sagt, ja, ich bin bereit, öffentlich darüber zu reden, ne? Wie wir das machen, wo Fehler sind, Limitationen sind und so weiter. Aber ich will es probieren und vielleicht kommen wir im Rahmen dessen dann nochmal zusammen.
Ja, sehr gerne, würde mich freuen.
Ich würde mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben an einem, wir verraten es, Samstagvormittag mit mir nochmal über Bürgerräte zu sprechen. Vielen Dank, Herr Weihrauch.
Sehr gerne, Herr Rieck, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Sie stimmen mir sicherlich zu, dass es sich lohnt, mit Herrn Weihrauch an anderer Stelle weiterzusprechen. Nun springen wir zeitlich etwas und landen beim dritten bundesweiten Bürgerrat, der sich mit Klimapolitik beschäftigt hat und in diesem Sommer seine Ergebnisse vorgestellt hat. Er fand ausschließlich digital statt und war zeitlich über einige Wochen gestreckt, was, es sei nochmal darauf hingewiesen, auch ein elementarer Unterschied zur Methode Planungszelle ist. Die Planungszellen sind zwar inzwischen auch schon notgedrungen rein digital durchgeführt worden, aber bislang immer noch an einem Stück und allenfalls wird es mal irgendwo auf zwei Blöcke aufgeteilt. Welchen Unterschied das macht, das werden wir sicherlich dann noch diskutieren, wenn es um die Verfahrensbewertungen geht und die Unterschiede zwischen den einzelnen aleatorischen Verfahren. Zwischen dem ersten Bürgerrat zur Demokratiereform, der noch vor Corona stattfand, weshalb niemand auf die Idee gekommen wäre, die Begegnung auf Zoom zu beschränken, und dem Klimabürgerrat gab es noch einen zu Deutschlands Rolle in der Welt, aber den überspringen wir jetzt im Moment mal. Wie der Bürgerrat gelaufen ist, habe ich in einem anderen Podcast ausführlich besprochen, auf den ich mir mal erlaube, hier zu verweisen. Er heißt Die Klimadebatte und ist mit 15 Folgen planmäßig abgeschlossen. Da kommt also auch nichts Neues mehr nach. Einen kleinen Auszug aus der letzten Folge möchte ich hier nun zitieren, nämlich aus meinem Telefonat mit Kirstin Bekas. Es lohnt sich, das Gespräch komplett zu hören. Es ist auch leicht zu finden, braucht man sich nicht viel Mühe geben, weil es ist direkt am Anfang der Folge 15, also des letzten Teils dieser Klimadebatte. Und den Link packe ich wie immer in die Shownotes. Denn danach gibt es hier noch ein Gespräch oder auch ein bisschen Diskussion mit Karl-Martin Henschel vom Verein Mehr Demokratie, der zu den Initiatoren und fachlichen Beratern des Bürgerrats Klima gehörte. Nun aber zunächst Kirstin Bekers, ausgeloste Bürgerin im Klimabürgerrat.
Hallo Frau Bekers, schön, dass wir sprechen können. Sie waren Mitglied im Bürgerrat Klima jetzt. Ganz einfache Frage, wie war's?
Ja, genau. Also ich war Mitglied beim Bürgerrat Klima und es war sehr, sehr spannend. Also ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe zwar schon mal vom Bürgerrat Klima gehört gehabt davor, aber wusste gar nicht, was so auf mich zukommt. Und es war doch wirklich einfach spannend, aufschlussreich. Und ich habe einfach viele neue Leute kennengelernt, viele neue Meinungen auch einfach mal gehört. Ich finde, das bekommt man gar nicht so mit normalerweise, wenn man nur in seinem Freundeskreis und Bekanntenkreis redet. Und das war einfach wirklich super interessant für mich.
Können Sie uns, die wir nicht dabei waren, mal kurz skizzieren, was das bedeutet, wie dieser Bürgerrat Klima aussah? Das waren ja viele Leute und es war digital.
Genau, das waren 160 Bürger und Bürgerinnen, zufällig gelost. Und wir haben uns digital getroffen, 12 Mal, und haben uns zum Thema Klimaschutz und Klimaziel in Deutschland ausgetauscht und wie wir eben das Klimaziel erreichen können, also das 1,5-Grad-Ziel. Und haben da dann im Endeffekt Empfehlungen für die Regierung ausgesprochen oder haben die erarbeitet und im Endeffekt jetzt der Politik übergeben.
Ja, und wie können jetzt 160 Menschen da miteinander diskutieren?
Ja, das haben wir alles über Zoom gemacht. Es war schon etwas herausfordernd. In der großen Gruppe ist es natürlich sehr schwierig, miteinander zu reden, aber wir wurden dann in 4 Handlungsfelder eingeteilt, also Mobilität, Ernährung, Energie und Wärme und Gebäude und Energie. Und genau, dann haben wir in kleineren Gruppen uns in die Themen erstmal eingearbeitet und haben dann eben unsere Meinung abgegeben, haben darüber diskutiert, was man machen kann. Dazu wurden wir auch oft noch in kleinere Gruppen eingeteilt, also innerhalb der kleinen Gruppen in noch kleinere Gruppen, dass wir nur zu 4 oder 5 einfach in einem kleinen privaten Raum über Zoom miteinander sprechen konnten.
Und wie können wir uns jetzt solche Beratungen vorstellen? Also Klimaschutz ist ein Riesending. Jetzt sagen Sie, das wurde in Handlungsfelder aufgeteilt. Okay, dann sind Sie in so einem Handlungsfeld Gebäude, Energie, irgendwas gelandet. Und was haben Sie da jetzt alles beraten? Wie können wir uns das so vorstellen? Also wie sehr sind Sie jetzt selber Expertin geworden oder wie klar waren die Entscheidungsfragen, die Sie bekommen haben? Das interessiert mich.
Ja, genau. Also wir haben natürlich am Anfang, wir wussten alle nicht so viel. Also jeder war auf einem anderen Wissenslevel natürlich. Die einen haben auch schon mal was in dem Feld gemacht, die anderen nicht. Somit haben wir am Anfang natürlich erstmal uns Wissen aufbauen müssen und dafür haben wir von dem Team natürlich Unterstützung bekommen, haben durch Expertenvorträge erstmal eine Einführung in die ganzen Themenfelder bekommen und auch was eben, um was es genau geht und was man alles machen kann. Und da haben wir dann auch diese Vorschläge bekommen. Ich war im Gebäude- und Wärmehandlungsfeld und da haben wir dann erstmal eben Vorschläge bekommen, wie kann man eigentlich den ganzen Gebäudebestand in Deutschland energetisch sanieren, so dass wir dann 2045 klimaneutral sind. Und da ging es dann eben darum, was für Dämmstoffe kann man verwenden, wie kann man dämmen, wie muss man vorgehen, hat dann auch gelernt, was muss man mit Heizungen machen, hat auch erstmal gesehen, was es alles für alternative Möglichkeiten gibt und wie viel man machen muss. Und es war wirklich so viel Neues auch auf jeden Fall. Aber da haben sie uns sehr gut herangeführt, weil wir eben wirklich nach und nach immer mehr dazugelernt haben, immer mehr Informationen bekommen haben und auch immer wieder Fragen stellen konnten. Natürlich haben sich immer wieder ganz viele neue Fragen aufgetan und dann konnten wir aber die Experten auch immer wieder nochmal nachfragen, nachhaken. Und somit haben wir uns dann langsam vorgetastet und haben unser eigenes Wissen aufgebaut. Und dann haben wir natürlich neben unserem Wissen natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen mit einbringen können oder auch unsere eigenen Vorstellungen, was wir auch denken, was ist möglich. Ich meine, wenn man sagt, man möchte den ganzen Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral machen bis 2045, dann ist es ein Riesenprojekt. Ja, man muss alle Häuser dämmen, ja, Wände, Dächer, Fenster, man muss alle Heizungen eigentlich austauschen, ja, man muss auf Wärmepumpen umsteigen, auf Solarenergie. Also es ist so ganz viel, das sich mit sich bringt. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, okay, Was kommt da auf uns Bürger zu? Was denken wir? Was ist machbar? Was können wir machen? Wo brauchen wir Hilfe? Und die ganzen Sachen haben wir dann diskutiert und am Ende aufgeschrieben, in wirklichen Empfehlungen, was wir uns vorstellen könnten, wie wir zu einem klimaneutralen Deutschland in dem Bereich kommen.
Jetzt werden ja da immer die Expertinnen und Experten hochgehalten. Wissenschaftler sind ja sowieso gerade hoch im Kurs. Aber es geht ja auch viel um Meinungen und um Wollen, sage ich einfach. Also es hat ja mit Meinung zu tun. Wie wurden diese Kontroversen da eingespielt? Also ich weiß ja jetzt nicht, stellen wir vor, dass irgendwie Immobilienbesitzer oder so sagen, wir können das uns nicht leisten oder wir wollen es nicht oder irgendwie so. Kam das drin vor oder wie wurde das eingespielt oder ging es eigentlich mehr darum, dass Sie nur diese Fachempfehlungen nochmal sortieren und da Prioritäten setzen?
Ja, also ich meine, die Fachempfehlungen, die waren die Basis und die Kontroversen kamen dann, glaube ich, wirklich mit der Meinung der Bürger und dem Empfinden dazu, weil gerade, wie Sie auch gesagt haben, es ist ja total klar, dass wenn jemand sagt, ja, wir müssen jetzt uns alle Gebäude sanieren, dass dann jemand sagt, ja, und wie soll ich mir das leisten? Also das ist jetzt auch nicht wenig Geld, das auf einen zukommt da und was man da investieren muss. Deswegen kommen da eben dann auch die Emotionen oder einfach auch die Gedanken der Bürger dazu, die zu diesen Kontroversen geführt haben. Und das war zum einen auf jeden Fall die Finanzierung. Also wer finanziert denn das Ganze? Wer zahlt das am Ende? Wie gehen wir da vor? Aber auch einfach so Sachen wie, ist es überhaupt machbar? Also da hat jeder auch einfach nur gedacht, wenn wir jetzt alle Gebäude sanieren müssen, dann brauchen wir ja erstmal die ganzen Arbeitskräfte dazu. Haben wir die überhaupt? Wir haben sie doch gar nicht. Die müssen wir ja erstmal irgendwo herbekommen, ja? Die ganzen Materialien, die wir da verbauen, wo kriegen wir die alle her? Was machen wir damit? Auch was für Müll entsteht, wenn man zum Beispiel alte Dämmungen entfernt. Mhm. Also da hat man
natürlich. Das haben Sie alles diskutiert.
Das haben wir alles diskutiert, ja. Das kam natürlich alles auf, weil jeder hat natürlich auch seine Erfahrungen, hat auch ihm erzählt, dass sein Haus schon so gedämmt ist, aber eben mit dem falschen Dämmstoff, wenn man das wieder wegmacht, das wäre dann auch wieder so viel Müll und dann woher der neue und dann ist natürlich der alte, die nachhaltigen Dämmstoffe sind jetzt noch teurer. Also da hat man wirklich, da ist man auch sehr in die Materien reingegangen, weil auch manche natürlich von Erfahrungen erzählen konnten, aber man sich dann da auch wirklich so reingedacht hat, was wäre, wenn und wohin führt das Ganze? Also man hat sich da wirklich schon tief in die Materie eingearbeitet.
Das war ein Auszug aus dem Gespräch mit Kirstin Beckers, komplett zu hören in der Folge 15 des Podcasts Die Klimadebatte. Nach diesem kleinen Einblick einer Bürgerin oder wir können auch sagen einer Gutachterin, denn am Ende der Bürgerräte steht ja wie bei Planungszellen ein Bericht der Beratungsergebnisse. Und dieser Bericht nennt sich dann eben Bürgergutachten. Nach diesem Eindruck einer Gutachterin also nun abschließend für diese Ausgabe ein Gespräch mit einem der Experten, der Fachleute, die ihre Klimaexpertise zur Verfügung gestellt haben. Karl-Martin Henschel ist jetzt knapp über 70 Jahre alt und war bis vor 11 Jahren Berufspolitiker im Landtag Schleswig-Holstein für Bündnis 90 Die Grüne. Er hat sich schon früh mit dem Klimawandel und mit alternativen Energiegewinnungen und so weiter beschäftigt. Kann man nachlesen und einen aktuellen und wirklich sehr guten Überblick von ihm gibt es in dem von ihm federführend mit herausgegebenen Handbuch Klimaschutz, auf das er selbst im folgenden Gespräch auch eingeht. Ich empfehle dieses Buch wirklich völlig unabhängig von meiner Arbeit am Podcast Die Klimadebatte. Wer es sich nicht leisten kann, es kostet nur 20 Euro, möge mich mit einer Adressangabe anschreiben. Ich habe noch 3 Exemplare hier liegen und hole auch gerne nochmal welche im Buchladen. Dieses Handbuch Klimaschutz bildet jedenfalls eine der Grundlagen für den Bürgerrat und man kann darin sehr genau und mit vielen Grafiken sehen, welche konkreten Maßnahmen nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand zu welcher Drosselung der Klimaerwärmung führen werden.
Herr Henschel, schönen guten Tag. Schön, dass wir sprechen können. Sie sind Mitglied im Vorstand von Mehr Demokratie im Bundesvorstand und waren auch involviert in den letzten Bürgerrat zum Klimaschutz, zu den Fragen, wie soll Klimapolitik gemacht werden, was soll sich da verändern? Da würde mich jetzt zunächst mal kurz interessieren, was war Ihre Aufgabe in diesem Projekt? Was war Ihre Rolle?
Ja, also ich hatte 2 Aufgaben. Das einmal war ich Initiator, das heißt, ich war bei der Gruppe, die sozusagen im Vorfeld für den Klimarat geworben hat, dass er überhaupt stattfindet. Und habe mich insbesondere dafür engagiert, dass Scientists for Future, wo ich Mitglied bin, die Initiative ergriffen hat für diesen Bürgerklimarat. Also da ohne die wäre es ja nicht zustande gekommen. Das war meine eine Rolle. Ansonsten habe ich den Klimarat als Berater, als wissenschaftlicher Berater begleitet und zwischendurch evaluiert. Das heißt, ich habe den Bürgerinnen, die im Klimabürgerrat waren, Rückmeldungen gegeben, mehrfach, was denn Ihre Forderungen, die Sie sich diskutiert haben, bewirken. Das war meine Hauptaufgabe. Da hatte ich ein Team mit 3 Leuten, mit denen wir das gemacht haben.
Okay, darauf werden wir gleich nochmal ausführlich zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt. Jetzt dann zunächst mal, was ist aus Ihrer Sicht die Aufgabe der ausgelosten Bürgerinnen und Bürger? Das frage ich deswegen, weil gerade für Leute, die in einem Thema sehr drin sind, stellt sich natürlich die Frage immer, okay, was sollen diejenigen, die nicht so viel Ahnung haben an der Stelle, eigentlich bringen? Man selber würde ja gerne alles selbst entscheiden. Das geht uns allen so mit den Themen, wo wir firm sind, weil wir haben ja den Durchblick, wir wissen, was richtig und gut ist. Jetzt ist aber ja hier das Verfahren extra, dass man Menschen beraten lässt, eigentlich ja in der Demokratie auch entscheiden lässt, die nicht Experten sind. Was ist jetzt die spezielle Rolle dieser 160 ausgelosten Bürgerinnen und Bürger zu so einer Fachfrage wie Klimaschutz?
Naja, die Grundidee einer Demokratie ist ja, dass alle Bürger gleichberechtigt sind und alle gemeinsam genauso viel Gewicht haben bei den Entscheidungen. In der Praxis ist das nicht der Fall. In der Praxis ist es so, dass im Bundestag zum Beispiel 83% der Abgeordneten Hochschulabschluss haben, aber nur 1,5% Hauptschüler sind. Das heißt, der Bundestag ist nicht repräsentativ für den Schnitt der Bevölkerung. Und das gilt auch übrigens für die Wählerschaft, dass die besser gebildeten wesentlich höhere Wahlanteile haben, also mehr zur Wahl gehen als Unterschichten, was auch ein Problem ist. Wir wollen ja, dass alle Menschen gehört werden und auch die Bedürfnisse aller Menschen gehört werden, damit die Politik auch ein relevantes Urteil fällen kann, was die Menschen denken und was sie sich selber auch zutrauen. Gerade beim Klimathema ist ja entscheidend, dass die Leute sagen, was wäre ich bereit mitzugehen? Denn jeder weiß, dass es auch Herausforderungen für die Menschen bedeutet. Und deswegen haben wir darauf geachtet beim Bürgerrat, insbesondere beim Klimabürgerrat, dass wir uns bemüht haben, alle Bildungsschichten, alle Geschlechter, Stadt und Land, Großstadt, Kleinstadt, Dörfer, also eine repräsentative Zusammensetzung der Bevölkerung im Klimabürgerrat zu haben, damit man hinterher einen repräsentativen Eindruck hat, was Bürger, die nach einiger Diskussion und Information ein Thema beraten, zu dem Thema sagen und inwieweit sie bereit sind, auch zu gehen bei der Umsetzung von Forderungen.
Würden Sie denn mitgehen, wenn ich sage, dass an solcher Stelle, weil es ja um Entscheidungen geht, auch die Wissenschaft nicht einfach sozusagen eine objektive, unabhängige Größe ist, sondern Lobbyistin, also die einzelnen Wissenschaftler sind Lobbyisten für ihr Thema, für ihr Anliegen. Sie haben eine Idee, was richtig ist, was man tun sollte.
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass die meisten Wissenschaftler schon versuchen, objektiv zu urteilen und auch sich eine unabhängige Meinung zu gründen und auch eine gewisse Selbstkritik haben, auch gegenüber dem, was ihre eigenen Themen sind. Das Problem ist aber, dass in unserer Gesellschaft, das gilt übrigens für alle entwickelten Demokratien, die Dominanz in der Öffentlichkeit, in den Debatten der Intellektuellen, die Dominanz der Akademiker sehr groß ist und dass die, ich sag mal, die normalen Menschen, also die Menschen, die keinen Hochschulabschluss haben, das ist ja immerhin 2/3 der Gesellschaft, dass die das Gefühl haben, kommen in diesen Debatten nicht ausreichend vor. Und das ist das Problem, was dahinter steht. Und deswegen, wenn das nicht über diese Fragen nicht kommuniziert wird und die Menschen mitgenommen werden, dann entwickelt sich ein intellektuellen Bashing, eine Ablehnung gegen die Experten, die im Fernsehen immer gezeigt werden, dass man sagt, die haben doch keine Ahnung und so weiter. Das haben wir ganz stark in den USA erlebt beim Trump-Wahlkampf, wo der Trump ja sozusagen einen Wahlkampf geführt hat gegen die Bildungselite, gegen die Experten. Und das ist das Problem, was wir dann haben, dass die Menschen den Experten nicht mehr trauen. Und dann ist das ein Problem für die Demokratie.
Ihre Rolle jetzt im Klimabürgerrat war ja dann eben auch wieder, die fachliche Rückmeldung zu geben. Sie sind der Herausgeber eines Handbuchs zum Klimaschutz, auf das ich schon mehrfach verwiesen habe. Wie ist das jetzt gelaufen? Wie soll ich mir vorstellen, haben die Bürgerinnen und Bürger Ergebnisse erarbeitet und was haben Sie dann damit gemacht?
Also es gab verschiedene Aufgaben für Wissenschaftler in diesem Zusammenhang. Einmal gab es ein wissenschaftliches Kuratorium mit etwa 30 führenden Klimawissenschaftlern in Deutschland, die sozusagen begutachtet haben, den ganzen Prozess. Die wiederum haben Leute benannt, die Vorträge gehalten haben zu unterschiedlichen Themen, gab es also Input. Dann gab es in den Arbeitsgruppen, der Klimabürgerrat fand ja so statt, dass in kleinen Gruppen diskutiert worden ist. Das ist bewusst gemacht worden, damit alle zu Wort kommen und nicht nur die Vielredner und Intellektuellen am meisten reden, sondern da waren Moderatoren, die haben darauf geachtet, dass alle zu Wort kommen. Und in diesen Gruppen waren dann Faktenchecker, das waren Wissenschaftler, die konnten von den Bürgern angesprochen werden, wenn sie inhaltliche Fragen hatten. Das war also eine ständige Begleitung durch die Wissenschaft. So, das war erstmal die Grundlage. Dann war es so, dass die Bürger beraten haben und haben dann nach der halben Zeit ihre ersten Forderungen vorgelegt, ihre ersten Ergebnisse, was sie für ihren Arbeitsbereich, der Bürgerrat war ja in verschiedene Unterbürgerräte aufgeteilt, die sich mit unterschiedlichen Themen wie Energie oder Wärme oder Verkehr und so weiter beschäftigt haben. Und da haben die Bürger Forderungen vorgelegt und dann wollten sie natürlich wissen, was bewirken diese Forderungen? Führen diese Forderungen dazu, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen oder bringen die Forderungen gar nichts? Und deswegen wurde dann eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bestand aus mir und zwei Mitarbeitern. Also wir haben dann zu dritt diese Forderungen der Bürger analysiert und eingeordnet aufgrund ihrer Wirksamkeit und haben den Bürgern dann gesagt, mit eurem Förderungspaket liegt ihr zurzeit auf einem 1,7-Grad-Pfad zum Beispiel. Und das hängt an folgenden Forderungen, denn wenn ihr da noch was nachbessert oder wenn ihr dort weniger macht, dann wirkt sich das so und so aus. Diese Rückmeldung haben wir gegeben. Und zwar zweimal während des Bürgerrats und am Schluss nochmal gegenüber dem Ergebnis.
Heißt es, dass ich mir vorstelle, der erste Schritt war, dass sich der Bürgerrat darauf verständigt hat, was ist eigentlich unser Ziel oder war einfach gesetzt, okay, genau das, was Paris-Abkommen eben sagt, 1,5 Grad, das ist das Ziel, das wir erreichen müssen?
Ja, es war schon so, dass grundsätzlich natürlich gesagt worden ist, der Bürgerrat ist eingerichtet worden, um zu gucken, inwieweit das Pariser Abkommen, wie das Pariser Abkommen in Deutschland umgesetzt werden kann. Also nicht, ob wir Klimaprobleme haben, sondern warum. Aber natürlich haben die Bürger sich in der ersten Phase intensiv damit beschäftigt, warum es überhaupt ein Klimaproblem gibt, ob es überhaupt ein Klimaproblem gibt. Und haben sich natürlich auch darauf verständigt, dass sie möglichst das 1,5 Grad wollen, wobei klar war von Anfang an, das haben wir ja in unserem Handbuch, das war ja die Grundlage des Klimabürgerrats, die inhaltliche, das Handbuch ist ja geschrieben worden und ist dann vom wissenschaftlichen Kuratorium begutachtet worden und als Grundlage Input empfohlen worden. Da haben wir natürlich auch dargestellt, dass Deutschland alleine gar nicht mehr diesen 1,5-Grad-Pfad einhalten kann, sondern nur noch in Kooperation mit anderen Ländern, weil wir schon noch zu hohe Emissionen haben.
Aber die entscheidende Frage ist ja sozusagen zum Wechselspiel zwischen den Experten, wozu Sie eben hier gehören, und den Bürgern, die dann beraten sollen. Also die Fakten waren ja klar, da gibt es ja nichts mehr dran zu diskutieren, sondern die Bürger können doch eigentlich nur entscheiden, okay, wie viel davon wollen wir, oder wenn es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, also zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, CO2-Einsparungen voranzubringen oder so. Für welche entscheiden wir uns dann? Oder was war die Aufgabe der Bürger?
Ja, ja, natürlich. Die Bürger diskutieren zum Beispiel, die haben weniger darüber diskutiert, wie hoch soll der CO2-Preis sein. Das ist ja auch etwas, wo man schwierig darüber diskutieren kann. Aber worüber die Bürger intensiv diskutiert haben, ist, was passiert mit den Einnahmen? Sollen die Einnahmen hauptsächlich zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten eingesetzt werden? Oder sollen die Einnahmen den Bürgern möglichst pro Kopf zurückgegeben werden, damit alle Bürger auch das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht? Denn das ist ja eine ganz wichtige Entscheidung, dass die Bürger sagen, wir wollen, dass diese Klimaschutzgeschichte nicht etwas ist, was nur für Reiche stattfindet, sondern dass die ganze Transformation muss so gerecht sein, dass nicht die Armen bezahlen, sondern dass möglichst es gerecht zugeht oder sogar die Wohlhabenden mehr bezahlen als die Armen. Ne? Das ist die zum Beispiel, was diskutiert wird. Aber im Verkehr ist es natürlich auch so, wenn man sagt, die Leute sollen umsteigen auf Elektroautos oder auf Bahn und Bus, dann kommen natürlich die Fragen, wie ist es im ländlichen Raum? Gibt es überhaupt Busse? Wie könnte das gestaltet werden? Welche Forderungen stellen wir dazu auf? Wie ist es mit der Finanzierung von Wärmedämmung, wenn die Häuser alle gedämmt werden und auf Wärmepumpen umgebaut werden? Wer bezahlt das? Welche Zuschüsse brauchen wir dafür? Wie kriegt man die Bürger dazu, dass sie sowas machen? Braucht man da eine öffentliche Beratung, eine kostenlose Beratung? Wie muss die stattfinden? Wie kriegt man insbesondere die vielen alten Menschen auf dem Lande dazu, dass sie noch investieren und so weiter? Das sind die Fragen, die die Bürger diskutiert haben.
Und ganz wichtig ist ja immer die Frage, wie macht man das mit der Ausgewogenheit, also damit, dass einfach verschiedene Sichtweisen vorkommen. Es geht nicht darum, Klimawandel zu leugnen oder so, das ist natürlich alles Quatsch, das wird ständig in dieser Diskussion um False Balance als Beispiel gebracht, das ist aber absurd, möchte ich jetzt aber nicht vertiefen. Es geht natürlich nur um Positionen, also um Meinungen, wie man mit etwas umgeht. Und da frage ich mich bei so etwas natürlich immer, wie gewährleisten Sie, dass die möglichen verschiedenen Sichtweisen reinkommen. Um mal ein provokatives Beispiel zu nennen, man könnte ja auch sagen, alles klar, natürlich brauchen wir diesen Klimaschutz, natürlich müssen wir ganz, ganz aktiv werden und ganz viel tun, aber Kosten-Nutzen-Rechnung bringt bei uns zum Beispiel mit Wärmedämmung und so weiter im Moment gar nicht so viel. Wir gucken, dass wir das, was wir leisten können, global irgendwo leisten. Also es gibt ja so Beispiele, wie das zum Beispiel der CO2-Ausstoß der Schweiz, etwas kleiner als wir, aber trotzdem genauso groß ist, wie alleine was an Gas verpulvert wird bei einer großen Ölförderung in Afrika, ne? Was einfach abgefackelt wird, weil das Gas zu verpressen und so weiter zu aufwendig ist und sich keiner darum kümmert. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, warum investieren wir nicht einfach in so eine Anlage und dann ist ja sozusagen dieser CO2-Ausstoß schon kompensiert, was natürlich nichts daran ändert, dass wir auf Null kommen müssen. Aber ich will einfach nur ganz kurz anreißen, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven, wie man an so etwas herangehen kann. Wie gewährleisten Sie jetzt, dass diese verschiedenen Sichtweisen in den Bürgerrat reinkommen, damit die Bürger gut informiert dann hinterher eben sagen können, das ist alles Quatsch, wir wollen die Wärmedämmung auch von dem letzten Haus auf dem Land zum Beispiel.
Naja, es gibt zwei Dinge, die man dazu sagen kann. Das eine ist, natürlich wurde in den kleinen Gruppen sehr intensiv über diese Fragen diskutiert. Natürlich gab es auch Bürger, die skeptischer waren gegenüber dem Klimawandel, ob es der wirklich so ist und wie schnell er läuft. Es konnten Rückfragen gestellt werden an die Wissenschaftler und so weiter. Das funktionierte sehr gut und dadurch, dass diese intensive Arbeit in Kleingruppen stattfand, über Wochen lief das ja, es stellte sich auch heraus, dass ein hohes Vertrauen sich entwickelte zwischen den Bürgern und auch den unterschiedlichen Beratern, die ja durchaus auch unterschiedliche mit unterschiedlichen Punkten ankamen. Das hat sehr gut funktioniert, auch wenn es kam durchaus auch Skeptiker zu Wort, die also den Klimawandel die skeptische Auffassung hatte und darauf wurde eingegangen. Wir hatten ein Problem, das muss man einfach sagen, gerade am Anfang, dass die wissenschaftlichen Vorträge im Plenum häufig nicht, also die Wissenschaft, den Wissenschaftlern fällt es schwer, vor einem Publikum zu sprechen, das doch von seinem Schulniveau sehr unterschiedlich ist. Wir hatten ja alles, vom Schulabbrecher bis zum Universitätsprofessor, und teilweise brachten dann Wissenschaftler englischsprachige Grafiken, ohne sie detailliert zu erläutern, obwohl man weiß aus der Pädagogik, dass 60% der Bevölkerung Grafiken gar nicht verstehen. Ja, also sowas ist ein Problem, das hat sich herausgestellt und da musste dann auch teilweise eingegriffen werden von den Moderatoren. Da musste dann in den Arbeitsgruppen nochmal detailliert erläutert werden, wie die Grafik funktioniert, was das eigentlich bedeutet. Aber man muss auch sagen, das hat sehr gut funktioniert. Die Bürger waren begeistert, sie haben das sehr positiv empfunden. Auch die Arbeit der Wissenschaftler und die Arbeit der Berater wurde sehr positiv eingeschätzt und es entwickelte sich zunehmend, gerade auch durch die unterschiedlichen Darstellungen und die Selbstreflexion, entwickelte sich doch ein hohes Vertrauensverhältnis, war mein Eindruck, sodass am Schluss, in der Rückblick, als am Schluss der Bürgerrat darüber redete, die Menschen geradezu euphorisch waren, wie toll das war.
Jetzt war ja sehr, sehr viel zu leisten in dieser doch relativ kurzen Zeit. Wie schätzen Sie denn das Ergebnis ein? Wie kann man damit weiterarbeiten? Wie viele Fragen sind jetzt noch offen? Oder sozusagen als Vorhalt, bräuchte es jetzt nicht eigentlich Hunderte von Bürgerräten, die die Details klären?
Ja, es gibt sicherlich genügend Möglichkeiten, Bürgerräte durchzuführen zu diesem Thema. Auch gerade auf kommunaler Ebene findet ja jetzt im Moment zunehmend Bürgerräte statt dazu. Also das ist ja ein Thema, was uns beschäftigt. Es gibt eine ganze Reihe Initiativen in Deutschland, die auf kommunaler oder regionaler Ebene Bürgerräte zum Klimathema einrichten wollen. Das Thema ist nicht zu Ende. Aber man muss auch sagen, also wir haben bewusst bei der Thematik, da war ja vorher ein langer Prozess, wo wir die Thematik diskutiert worden ist, gesagt, wir wählen für den Bürgerrat die Themen aus, die für die Bürger wichtig sind und über die sie auch diskutieren können. Zum Beispiel, es war klar, dass wir eine Umstellung der Landwirtschaft wollen und das war auch großer Konsens bei den Bürgern übrigens. Das war total erstaunlich. Das ist eine der Arbeitsgruppen, die am radikalsten votiert haben bei der Umstellung der Landwirtschaft. Aber wir haben zum Beispiel die gesamten, zum Beispiel die Tierkonsum und so wurde intensiv diskutiert, also Fleischkonsum. Was wir nicht intensiv diskutiert haben, war der Ackerbau, also Stickstoffemissionen und diese Sachen, weil es sich da im Wesentlichen um technische Probleme handelt, wo die Bürger gar nicht viel zu sagen können, sondern das ist etwas, was dann, man weiß, dass man Stickstoffemissionen reduzieren muss und dann muss man sich über die technischen und Ackerbaumöglichkeiten Gedanken machen. Das ist aber nicht ein Thema, was die Bürger berührt. Da sagen sie ja, macht mal, aber ich kann das nicht beurteilen. Ja, das Gleiche gilt für die Industrie. Wir haben nicht über die Umstellung der Stahlindustrie diskutiert. Da gibt es ja fertige Pläne und das ist ja im Grunde alles schon sehr weit fortgeschritten. Aber darüber haben wir nicht diskutiert mit den Bürgern, weil das ein Thema ist, was sollen sie dazu sagen? Die Stahlindustrie weiß, dass sie umstellen muss. Die wissen, was es kostet und da müssen Kompromisse mit der Regierung gemacht werden, um Kompensationen zu machen, damit sie konkurrenzfähig bleiben. Aber das ist nicht ein Thema, wo die Bürger jetzt Input geben können. Wichtig, der Input der Bürger ist ja für die Politik immer da wichtig, wo es um Betroffenheit geht, also um die soziale Kompensation, um den Verkehr, um die Finanzierung der Haussanierung. Viele alte Häuser müssen saniert werden, müssen neue Fenster haben, müssen neue Heizungen haben, Wärmepumpen. Und so weiter. Das sind Themen, die die Bürger sehr interessieren und die sie auch sehr gut diskutieren können und wo sie auch sehr gut Rückmeldungen der Politik geben können. Und die Bürger haben sich sehr intensiv eingearbeitet. Die haben nicht nur an den Abenden ein- bis zweimal die Woche diskutiert, sondern sich zwischendurch hingesetzt, zwischendurch Informationen gelesen, im Internet recherchiert. Also es ist erstaunlich, wie intensiv die Bürger sich eingearbeitet haben. Das hat mich total überrascht. Und auch immer wieder neue Aspekte eingebracht haben. Und die Vorschläge, die dann dabei rausgekommen sind, das war unsere Einschätzung allgemein von den Wissenschaftlern, auf hoher Qualität, ganz erstaunlich, auf hoher Qualität, auf hohem Engagementsniveau und sicherlich ein sehr guter Input für die Politik und die Koalitionsverhandlungen, in die wir sie ja reingehen wollen.
Ich hätte methodisch einige Fragen, möchte jetzt aber nur eine einzige an Sie stellen und das andere in einem anderen Zusammenhang dann nochmal klären. Und zwar geht es um die Validität der Ergebnisse. Und ich komme ja aus der Bewegung der Planungszellen und da ist ja das Entscheidende, dass wir viele Gruppen parallel machen, die exakt das Gleiche beraten, damit wir hinterher sehen können, ob die Ergebnisse konsistent sind, ob also alle ausgelosten Kleingruppen zu denselben Ergebnissen kommen. Darauf haben Sie ja hier beim Bürgerrat überwiegend verzichtet. Also Sie hatten ja 160 Bürger, was ja schon so gar nicht so wahnsinnig viel ist, aber die haben Sie ja dann auch noch in die Handlungsfelder aufgeteilt. Wie können Sie garantieren, dass die Ergebnisse wirklich konsistent sind? Weil es wäre natürlich überzeugender, wenn zu einer einzelnen Frage, sagen wir jetzt mal eben bei der Landwirtschaft, 10, 20, wie viele Gruppen auch immer, exakt die gleichen Fragen beraten hätten. Und man dann hinterher sieht, aha, alle 10, 20 Gruppen kommen zu den gleichen Ergebnissen oder kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.
Also ich glaube, da bin ich ein bisschen überfragt, weil also die Einschätzung, wir haben ja praktisch eine gewisse Rückkopplung in der Richtung gehabt, weil wir hatten immer Gruppen von 40 Bürgern zu jedem Thema. Und diese Gruppen von 40 Themen wurden dann in 5 Arbeitsgruppen eingeteilt, die parallel die Themen diskutiert haben. Mhm. Und die Ergebnisse dieser 5 Arbeitsgruppen wurden dann wieder unter den 40 zusammengetragen, wurden dann im Gesamtplenum vorgetragen bei den 160 und wurden dann nochmal evaluiert und gegengeprüft, teilweise auch nochmal, dass Gespräche mit anderen stattfanden, um sozusagen nochmal zu checken, wie sehen die anderen das. Insofern hat eine Querevaluation schon stattgefunden. Und wie weit jetzt die Ergebnisse eines solchen Bürgerrates, wenn ich jetzt den gleichen Bürgerrat nochmal vornehmen würde, zu dem gleichen Ergebnis kommen, kann ich nicht beurteilen. Das ist, da bin ich überfragt. Aber die Fachleute, die das gemacht haben, wir hatten ja 3 Institute dabei, die Spezialisten sind in Bürgerbeteiligungsprozessen, die das Ganze gemacht haben. Wir hatten eine Reihe von Wissenschaftlern, die es fachlich evaluiert haben. Und die haben alle gesagt, dass diese Ergebnisse von solchen Verfahren, gerade weil wir alle Bevölkerungsgruppen drin hatten, stark konsistent sind. Wir hatten einen Schwachpunkt, das muss man ehrlicherweise sagen. Wir hatten im Verhältnis zum Anteil der Bevölkerung im Grunde fast alle Kriterien, die wir hatten, also Geschlechter oder Alter oder regionale Kriterien, Großstadt, Kleinstadt, Dorf und so, die waren alle sehr gut erfüllt. Beim Bildungsstatus hatten wir eine leichte Unterrepräsentation von Hauptschülern und wir hatten kaum Schulabbrecher. Also Schulabbrecher sind irgendwie 5% der Bevölkerung und wir hatten deutlich weniger. Also da waren wir nicht repräsentativ, weil es einfach schwer ist, diese Leute zu gewinnen. Da muss man aufsuchende Beteiligung haben. Wir hatten auch noch ein zusätzliches Kriterium, um die Validität zu erhöhen. Das war das Interesse am Klimathema, weil ja die Gefahr besteht, dass sich nur Leute melden, die am Thema interessiert sind. Und deswegen haben die Leute, mussten die Leute angeben, ob sie am Thema interessiert sind, mehr oder weniger. Und wir haben ganz bewusst eine sehr hohe Anzahl von Leuten, die nicht am Thema interessiert sind, mit reingenommen, um das auszugleichen. Mit dem erstaunlichen Effekt, dass es nachher gar keine Rolle spielte, weil die Bürger so fasziniert waren von dem Prozess und von diesem Vorgang, dass auch die, die vorher sagten, dass sie kein Interesse haben, trotzdem sehr intensiv mitgearbeitet haben. Das war ganz erstaunlich.
Ja. Ja, das hätte ich allerdings auch erwartet, weil eben gerade bei den Planungszellen ist es ja so, dass da Aufgaben zu beraten sind, um die sich niemand freiwillig kümmern möchte. Es sind eben echte Planungsfragen, Detailfragen, also außer jemand, der es beruflich macht, interessiert es uns keinen. Und das Erstaunliche ist eben da auch immer, dass die Leute sehr wohl sich in diesen 4 Tagen ganz, ganz massiv da reinhängen. Ich möchte trotzdem an einem Beispiel, weil ich das hier im Podcast schon mal erwähnt habe, nochmal nachfragen. Und zwar ist mir aufgefallen, wie, also wenn es um die Frage geht, wie rutscht da etwas rein, ist das jetzt wirklich valide? Und zwar in dem Punkt, wo es um den öffentlichen Nahverkehr geht oder überhaupt um öffentlichen Verkehr, der soll gefördert werden, alles klar, braucht man. Da hat sich halt, ich sag mal, reingeschmuggelt die Forderung nach Sicherheit und Sauberkeit, Klammer, mehr Videoüberwachung. Das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich weiß, ich ahne genau, wie sowas da reinrutscht, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass das fachlich fundiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger genau dazu Expertise hatten, dass sie wissen, wie viele Kameras eigentlich bei der Deutschen Bahn schon aufgestellt sind, wie die ausgewertet werden, was Datenschutz dazu sagt und. Und deswegen ist das einfach so ein kleines Beispiel, kann man sagen, ist albern, aber so ein Beispiel, wo ich dann gerne nachfrage, wie kommt so eine Position da rein? Und ist die, also steht die jetzt wirklich stellvertretend für die Gesamtbevölkerung? Muss ich davon ausgehen? Ja, ich nehme es ernst. Das entspricht genau dem, was die Bürger wollen. Also wir wollen nicht nur Klimaschutz, sondern wir wollen auch mehr Videoüberwachung bei der Bahn.
Ich kann in diesem konkreten Fall nicht sagen, wie die Diskussion gelaufen ist. Das weiß ich nicht. Aber es war natürlich schon so, dass irgendjemand, entweder einer von den Experten oder einer von den Bürgerinnen, hat diesen Vorschlag eingebracht und der wurde dann diskutiert. Und es war ja auch so, dass zu den Vorschlägen dann immer eine fachliche Rückmeldung von den Experten kam, die dann sagten, ja, sehen wir so oder sehen wir so. Und das wurde dann nochmal im größeren Kreis, in dem größeren Kreis dann aufgrund dieser Rückmeldung in der 40er-Gruppe diskutiert und am Schluss wurde daran in dem großen Plenum abgestimmt. Von daher gehe ich schon davon aus, dass die Bürgerinnen, die in diesem Klimarat dabei waren, dass die das Thema auch so wollten und dass das eine bewusste Entscheidung ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass Formulierungen einfach reingerutscht sind, sondern es gab jeweils durchaus kritische Rückmeldungen und kontroverse Diskussionen um viele Punkte. Von daher glaube ich, dass es sicherlich an diesem Punkt auch der Fall gewesen ist. Ich kann es aber nicht sagen, weil ich jetzt diese konkrete Diskussion nicht mitbekommen habe.
Mhm. Na, dass Sie das wollen, glaube ich schon. Deswegen, es ist ja so ein Punkt, der klassischerweise immer auftaucht. Das ist, wenn wir das Ganze auf lokaler Ebene machen, dann wird immer gefordert, wir brauchen mehr Polizei und mehr Kontrollen und so weiter. Das weiß man alles. Mich interessiert ja dabei, ob sozusagen dieser Satz dann hinterher wirklich der Qualitätsanforderung eines Gutachtens entspricht. Das heißt, ich würde ja den Anspruch daran stellen, das bedeutet, ihr wisst, was es bislang gibt an Überwachung, wie das umgesetzt wird. Ihr kennt alle Bedenken, die es auch dagegen gibt, von rechtlicher Seite und, was es da alles so gibt. Und nach der Sichtung all dessen sagt ihr als Gutachter, doch, wir brauchen mehr Überwachung oder wir brauchen zwischen mehr Sauberkeit. Das ist elementar. Das ist der Punkt, um den es mir geht. Also ob das sozusagen, weil eine Meinung abfragen, das gibt es eben in vielen Verfahren. Das gibt es auch gerade eben in diesen Kleinbürgerräten nach dem Vorarlberger Modell. Und das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Die Frage ist eben dann nur, wie weit geht das über so eine Meinungsbekundung hinaus, die ich ja auch per Telefonabfragen machen könnte?
Ich glaube, dass es erheblich darüber hinausgeht. Ich glaube, dass wir in vielen Punkten nicht so radikale Aussagen gekriegt hätten, wenn wir eine Meinungsabfrage gekriegt hätten. Mhm. Zum Beispiel Fleischkonsum oder ähnliche Dinge. Ich glaube, dass es also wesentlich reflektierter ist. Ich glaube aber auch, dass es nicht die Aufgabe des Bürgerrates ist, jetzt ein wissenschaftlich, also dass das letztlich die Frage, ob Videoüberwachung oder ob Sauberkeit, also welche Rolle das spielt für den ÖPNV, objektiv zu beurteilen, sondern die Politik will ja auch wissen, was denken die Bürger. Und jetzt bezüglich der Sauberkeit weiß ich, dass es extrem wichtig ist. Wir kriegen wir haben zum Beispiel nur ein Beispiel. Wir haben ein unerklärtes Phänomen, ein Phänomen, das ein großes Problem ist, wenn wir den öffentlichen Verkehr fördern wollen. Das ist der Unterschied zwischen Bus und Bahn. Ja? Wir wissen aus allen Studien, die es gibt, dass die Akzeptanz des Bahnverkehrs um ein Mehrfaches höher ist als Busverkehr. Wir kriegen die normalen Pendler, die mit dem Auto fahren, nicht in den Bus. Das ist einfach so. Das ist überall gescheitert, weil immer gesagt wird, da können wir ja auch Busse fahren. Kommt immer das Argument. Wir kriegen sie aber in die Bahn oder in die Regionalbahn oder auch Straßenbahn. Das ist ein Phänomen, das man nur sehr schwer erklären kann. Es ist aber so. Und wir wissen auch beim öffentlichen Verkehr, dass der Preis nicht entscheidend ist, sondern dass es wird immer gefordert, Nulltarif und diese Dinge. Das erlebt man immer wieder. Aber wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass viel wichtiger die Qualität ist. Nicht nur die Qualität der Anschlüsse, sondern auch das Design der Fahrzeuge, die Sauberkeit und solche Themen spielen eine ganz große Rolle für die Akzeptanz. Das ist das Niveau. Die Leute akzeptieren ein öffentliches Verkehrsmittel wesentlich mehr, wenn sie das Gefühl haben, das Verkehrsmittel bietet ein gewisses Niveau. Und daher erkläre ich mir auch solche Forderungen. Aber das ist jetzt reine Vermutung. Da kann ich kann dazu der Diskussion im Bürgerrat nichts sagen.
Okay. Meine letzte Frage betrifft einen Bereich, für den Sie auch stehen, der einen eigenen Verein auch hat. Es geht um Transparenz. Meine letzte Frage ist, wie steht es um die Transparenz solcher Verfahren wie dieses Bürgerrats? Also die Offenheit von Ausschreibungen, Verträgen, Honoraren, wer verdient eigentlich wie viel daran, wer macht eigentlich da was, wer hat sich beworben und so weiter. Da geht es schließlich um ein bisschen Geld, da geht es auch um Einfluss, da geht es, das ist ja fast jetzt eine Industrie, die da quasi entsteht mit vielen weiteren Bürgerräten. Wie steht es da um die Transparenz von dem Ganzen aus Ihrer Sicht?
Ja, dafür ist natürlich wichtig, dass man eine ausreichende parallele Evaluation hat. Ne? Wir haben im Grunde, die Evaluation fand statt einmal über die, wie ich gesagt, über das Kuratorium der Wissenschaftler, die sowohl die Inhalte die diskutiert werden, die ganze Anlage des Bürgerrates und so weiter im Vorwege mit den Instituten diskutiert haben. Das heißt, da gab es eine Qualitätssicherung durch die Wissenschaft. Dann hatten wir einen Beirat, wo alle möglichen Verbände drin waren, vom Automobilclub bis zu Steuern und ich weiß nicht, Sozialverbänden, AWO, Arbeiter, Wohlfahrt. Also die unterschiedlichsten Verbände waren da drin, Kirchen und so weiter, die sozusagen einen Blick drauf gehabt haben, findet das alles sauber statt, wie läuft das und so weiter. Die konnten dann auch jeweils sich die Sitzungen anhören und mal einen Eindruck kriegen, was da stattfindet. Wir hatten weiterhin eine Beratung von Fachleuten aus dem Spektrum Wissenschaft und von Instituten, die sich speziell mit solchen Fragen beschäftigen. Also zum Beispiel war auch Mehr Demokratie Es geht los als NGOs, die sich mit Bürgerräten speziell beschäftigen und Erfahrungen haben, waren bewusst auch als Beobachter eingeladen, damit sie eine Evolution des Prozesses durchmachten. Da waren auch einige Wissenschaftler noch speziell, die sich speziell mit solchen Bürgerratsverfahren und Bürgerbeteiligungsverfahren auskannten, die dann sozusagen eine Evolution machen sollten. Da weiß ich aber noch nicht, was dabei rausgekommen ist. Das hatten wir aber bei den anderen Bürgerräten auch und da hat es dann Gutachten gegeben und Ähnliches. Also es kommt schon darauf an, dass man sozusagen immer wieder so eine Rückkopplung einbaut, dass man sicherstellt, dass sich das nicht verselbstständigt und die Institute nicht verselbstständigen in einer gewissen Tendenz. Und es ist auch wichtig, dass die Institute keinen Einfluss, möglichst keinen Einfluss auf die Inhalte haben, sondern dass die Rollen sehr sauber getrennt sind. Ne?
Gut, wir werden das auf alle Fälle hier im Podcast Machtlos weiter im Blick behalten. Herr Henschel, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
Ja, gerne. Machen Sie es gut. Okay, tschüss.
Soweit das Gespräch mit Karl-Martin Henschel. Ich hatte ihn vor einem halben Jahr schon einmal interviewt, nachzuhören in der ersten Folge der Klimadebatte. Das war's für heute. Ein Gespräch mit Anton Werne musste heute Morgen spontan auf derzeit noch unbestimmte Zeit verschoben werden. Der Kollege hat irgendwelche Krisenmeetings und ich wünsche ihm ganz viel Erfolg dabei. Hintergrundinformationen zur aleatorischen Demokratie, zum Bürgerrat, dem Verfahren Planungszelle und einigem anderen, was hier so relevant ist, für diejenigen, die vielleicht neu erst auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind, gibt es auf der Website www.aleatorische-demokratie.de. Bis zum nächsten Mal wünscht dann alles Gute sowie Kraft und Erfolg beim Engagement für mehr Demokratie in unserem Land, Ihr Timo Rieck.